Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bevor es hier mit Head-to-Head losgeht, ein kleiner Hinweis. Wir gönnen uns nach den vielen, vielen Inhalten der vergangenen Wochen eine minimale Pause. Deswegen gibt's diese Woche Head-to-Head. Das ist ja sonst ein Format, was bei uns auf Patreon und bei Steady läuft. Heute mal wieder im Free-Bereich mit dem Michael Schäge-Schwarz, Markus Holzer und meiner Wenigkeit, dem Olaf Bleich. Ansonsten geht es dann hier eben in der kommenden Woche weiter mit ganz vielen Inhalten. Wir haben unter anderem die Preview zu AEW Cross New Japan's Pro Wrestling Forbidden Door. Wir haben am Wochenende einen Fragen- und Antworten-Podcast. Bitte gerne dazu Fragen einschicken auf unserem Discord-Kanal oder einfach an fragen@headlock.de. Außerdem gibt es natürlich für Supporter wieder einiges zu hören. Es gibt die Classic Review mit der Meller und meiner Wenigkeit. Da sprechen wir über den WCW Bash at the Beach 1996. Es gibt außerdem das Magazin, es gibt On a Pole, also ganz volles Programm und grundsätzlich natürlich, wenn ihr mögt, unterstützt uns gern, damit wir weiterhin so viele Inhalte rausballern können, wie aktuell und wie auch in den vergangenen Wochen. Und jetzt bleibt mir gar nicht weiter zu sagen, außer Feuer frei für WCW Nitro und WWF Raw Head to Head mit Holzer, Schwarz und Bleich. Viel Spaß dabei. Tschüss! Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer weiteren Folge von Head to Head. Wir stellen WWF Monday Night Raw und WCW Nitro gegeneinander. Das heutige Datum, der 9. August 1999. Wir sind mittendrin im Monday Night War. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, wie immer, der Markus Holzer. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Ja, hallo, ich bin schon sehr gespannt heute wieder mal auf diese Ausgabe, weil eines kann ich, glaube ich, schon versprechen. Es war bei beiden Ausgaben, bei Raw und bei Nitro, eine Menge los. Es ist sehr viel passiert und es war auch eine sehr spannende Phase in beiden Promotions. Also ich glaube, heute wird uns nicht langweilig hier.
Das glaube ich auch nicht. Und derjenige, der diesen Abend hier im Monday Night War gepickt hat hier für uns, das war der Michael Schäge-Schwarz und dann ist der natürlich auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Schäge.
Ja, wunderschönen guten Tag und das ist ja das erste Mal überhaupt in der Geschichte hier dass bei Headlock, dass ich was aussuchen durfte. Und ich muss sagen, wer hat die besten Shows ausgesucht, die wir bisher hier hatten, zumindest so unterm Strich? Das war natürlich ich.
Hattest du nicht auch schon mal eine Show aus 2000 gesucht oder sonst irgendwas? Ich weiß es ganz genau.
Das war bestimmt Markus oder
und die letzte mit dem Goldberg-Titel gewinnen hast ja auch du ausgesucht.
Also nein, die hat Olaf ausgesucht.
Die habe ich ausgesucht.
Na, schwamm drüber. Irgendwer von Headlock war es halt.
Irgendeiner war es, genau. Und wir stellen die beiden Shows heute gegeneinander. Und ich habe gerade angesprochen, wir sind im Jahr 1999, im August. Und Markus hat es gesagt, es ist eine spannende Zeit im Monday Night War, weil da sind die Fronten noch nicht ganz geklärt, sondern man merkt, dass die WWF hat hier die Führung übernommen, aber Ratings sind noch gut. Und was mich besonders überrascht hat, war auch die Tatsache, dass wenn man so Richtung Publikum geschaut hat, die waren auch bei der WCW noch mega dabei. Also die Reaktionen selbst auf Under- und Mid-Kader waren beeindruckend. Und vielleicht an der Stelle mal so einen kleinen Blick auf die Ratings, die wir hier haben. Ich habe es gesagt, die WCW ist hier schon merklich abgerutscht. Der Abstand zur WWF ist groß inzwischen hier. Also wenn wir da schauen, wir sind jetzt hier am 9. August. Da hat die WWF ein Rating von einer 6,4 gezogen, während die WCW ein 3,1 gezogen hat. In den Wochen davor war der Abstand sehr, sehr ähnlich. Immer so 3-0, 2-7, 2-8, sowas um den Dreh. Und auch in den kommenden Wochen und Monaten wird sich dieser Abstand halten. Also die WWF hier eindeutig schon vorne, Markus. Also die Winning Streak der WCW ist eindeutig gebrochen.
Ja, und das ist auch eine interessante Phase insofern, weil man ja bei WCW doch sehr viel probiert hat, um hier wieder aufzuholen. Und wir befinden uns also gerade, wenn ich jetzt im August eben, in der Endphase von Kevin Nash als Booker, was ich sehr spannend fand, weil dann Mitte Oktober kam dann der Vince Russo mit dem Ed Ferrara, da wurde nochmal alles umgeworfen. Also wir sind jetzt quasi in der Kevin Nash Phase, die ja gar nicht so lange angehalten hat, so von 98 bis eben Herbst 99. Aber das fand ich schon interessant, weil es ist auch recht ungewöhnlich, dass so ein Kevin Nash als Booker da tätig war. Also hat es ja vorher und nachher nie wieder gemacht. Und das war schon ein, ich sag mal, ein ganz anderes Produkt. Also wir haben ja schon einige Eras hier gehabt, sag ich mal, bei Head-to-Head, weil bei WCW gab es ja viele Veränderungen. Wir hatten ja Beginn diese Eric Bischoff, Kevin Sullivan-Ära, wir hatten die erste Russo-Ära, wir hatten die zweite Russo-Ära auch schon. Und ich finde diese Kevin Nash-Ära, die fühlt sich auch ein bisschen anders an, nicht ganz so gehetzt, sag ich mal.
Ja, ein bisschen cooler. Wir haben schon gerade im Vorfeld gesprochen, dass Kevin Nash ja auch im hohen Alter noch sehr, sehr cool ist. Aber was man hier auch merkt, ist, dass man ja auch bestimmte Themen aufbringt, die damals auch von den Fans diskutiert werden. Also beispielsweise diesen Generationenkonflikt, dass die Jungen von den Älteren und von den Veteranen unten gehalten werden, dass es da einen Wechsel geben muss. Das hat man hier auch schon gemerkt, dass das so langsam eine Rolle spielt. Wir sind noch nicht bei New Blood oder sonst irgendwas, aber da ist schon ein bisschen was zu erkennen. Und ja, Shaggy, bei der WWF, da sind wir gerade auf der Hochphase und wir sind auch kurz vor allem vorm Start von SmackDown und natürlich auch kurz vorm SummerSlam.
Ja, das ist vollkommen richtig. Wir kommen, glaube ich, Fully Loaded war das große Ereignis davor. Die großen Namen, Steve Austin, Undertaker, The Rock, Triple H, so die Shows dominiert haben. Tolle Main-Event-Riege zu der Zeit, tolle auch Shows zu der Zeit, wunderbare Geschichten. Also da hat die WWE auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht in der Zeit.
Ja, und wie gesagt, die Erfolge geben dem Produkt absolut recht. Du hast auch recht gehabt, hier Fully Loaded war die Veranstaltung davor, 1999 natürlich, noch nicht 2000. Ich habe gerade Jericho gegen Triple H im Kopf gehabt, aber das war natürlich ein Jahr später erst. Bei Fully Loaded hatten wir im Main Event Stone Cold Steve Austin gegen Undertaker im First Blood Match und Triple H gegen The Rock im Strap Match, was auch richtig gut gewesen ist damals. Also da war der Weg auf jeden Fall schon mal gemeißelt. Und wenn wir dann weiter schauen Richtung SummerSlam, das ist ja auch das, worum es sich dann hier bei dieser Ausgabe von Raw dreht. Da steht natürlich der Main Event und der steht noch nicht ganz fest zum Zeitpunkt dieser Ausgabe, muss man sagen. Da gibt's noch ein paar Zerwürfnisse und Veränderungen. Da sind auf jeden Fall Stone Cold Steve Austin, der Champion, Triple H zugegen. Auch das weiß man natürlich jetzt nicht ganz so klar in dieser Ausgabe, aber vor allem ist es dann eben so, dass Jesse the Body Ventura hier als Special Guest Referee fungiert. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen, weil das ist wirklich auch ein großes Ding gewesen. Und beim SummerSlam auch The Rock gegen Billy Gunn und beispielsweise Big Show und Undertaker gegen Kane und X-Pac. All das sind Geschichten, die aufgedröselt werden. Und Shaggy, wir haben auch zuletzt ja beispielsweise in Fokus über die Story mit Test und Stephanie und Shane gesprochen. Auch das findet ja hier noch so seinen Ausdruck.
Genau, auch das hat hier noch mal eine Rolle gespielt, bei Raw zumindest. Da ging die Geschichte von Test und der Mean Street Posse weiter. Aber da kommen wir dann, glaube ich, dann auch dazu, wenn wir jetzt zu dem Match in der Raw-Episode kommen.
Genau. Markus, sollen wir mit Nitro anfangen, was meinst du?
Ja, würde ich sagen, weil Nitro war damals ja dreistündig. Danke dafür nochmal, Shaggy. Fing also quasi eine Stunde vor Raw an und deswegen, wenn wir Head-to-Head machen, wir tun ja quasi so, als würden wir hin und her schalten und dann müssen wir eigentlich quasi mit Nitro anfangen.
Genau. Wobei, ich weiß nicht, ob es mir nur nicht beim Zuschauen aufgefallen ist, bei Nitro gibt es nicht mehr dieses klassische große Feuerwerk, was die Stunden voneinander trennt, oder habe ich das verpasst?
Ja, es gab ja auch den Kommentatorenwechsel nicht mehr, gab es ja auch eine Zeit lang. Ja, das ist richtig. Also mir ist auch nicht aufgefallen, aber vielleicht hat man auch dann kurz gedacht, also man muss ein bisschen sparen, man hat vielleicht auf die Zahlen geschaut, weil ich glaube schon, dass man zu dem Zeitpunkt auch langsam wieder tief in die roten Zahlen gerutscht ist damals.
Das habe ich eben auch vermutet. Also auch tatsächlich, wenn du dir Leute anschaust wie Sting, die ohne großen Bohai irgendwie reingekommen sind, ohne Feuerwerk oder sonst irgendwas, das war schon teils ein bisschen merkwürdig. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da ein bisschen gespart worden ist.
Ja, ich glaube, man wollte den Stundenwechsel auch nicht ansagen, um zu sagen, so, jetzt ist die erste Stunde vorbei, jetzt könnt ihr umschalten auf Raw. Das wollte man auch nicht machen.
Was auch interessant ist, habt ihr den Ring denn gesehen bei Nitro? Der war nämlich, also ich fand den ganz komisch, der hatte gar keine farbige Ringschürze oder so. Das war einfach ein ganz langweiliger, eintöniger Hausshow-Ring. Vielleicht hat man da auch gespart.
Wer weiß, vielleicht war die andere Ringschürze und das Drumherum, vielleicht war es in der Wäsche. Man weiß es nicht. Aber starten wir doch gleich durch. Wie gesagt, wir sind auf dem Weg zu Road Wild hier. Das muss man ja auch nochmal betonen. Wir haben gerade so ein bisschen das Vorfeld angesprochen. Das ist die Go-Home-Show für Road Wild und es soll für den Main-Event Hogan gegen Nash soll noch eine große Stipulation hier angekündigt werden und das wird eben dann im Verlauf dieser Episode festgelegt. Es ist eine doppelte Stipulation, wenn man es so möchte. Und auch bei Road Wild haben wir noch das Match zwischen dem Macho Man Randy Savage, der ja hier mit Team Madness zurückgekehrt ist zur WCW und da seine volle Verrücktheit inklusive merkwürdiger Promos irgendwie von sich lässt. Und der trifft bei Road Wild auf Dennis Rodman. Wir bekommen Goldberg gegen Rick Steiner und Sid Vicious gegen Sting. Und diese drei Paarungen, also Sid, Sting, Rick Steiner, Goldberg, Hogan Nash, das ist auch das, was diese Ausgabe extrem, extrem prägt. Generell hier sehr viel Aufbauarbeit in Richtung Road Wild. Und damit können wir dann auch starten. Und wenig überraschend startet das ganze Ding dann hier auch mit dem Rückblick. Nämlich, ja, Markus, Zerwürfnis im Team Madness. Der Macho Man hat Mona alias Molly Holly entlassen und fordert Dennis Rodman heraus.
Ganz genau, Macho Man Running Wild. Das war damals diese Phase, die ich persönlich jetzt nicht so toll fand, weil ich ehrlich bin, ich war immer ein großer Macho Man Fan, aber ich fand diesen aufgeblasenen Macho Man in Farbe, Entschuldigung, in Schwarz, eben nicht mehr in Farbe, der so ein bisschen auf, ich weiß nicht, Stone Cold Steve Austin auf Anabolika gemacht hat, meines Erachtens nach. Mich hat der damals überhaupt nicht abgeholt, mich hat der ein bisschen verschreckt. Also es gab ja immer diese hohe Intensität beim Macho Man, aber irgendwie, da hatte ich beim Zuschauen auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, gab ja später auch noch eine Promo. Aber ja, da hat der Macho Man quasi sich versucht, nochmal neu zu erfinden, hat irgendwie die Aggression nochmal hochgedreht, aber auch jetzt nochmal, muss ich sagen, im Rückblick, das war nix. Das war leider gar nichts.
Mir hat's auch nicht gefallen und meine Freundin hat so kurz reingeschaut, als ich hier mir Nitro angeschaut habe und das war genau bei der späteren Macho Man Promo und sie meinte, Olaf, ist das schlimm, wenn mir das ein bisschen peinlich ist? Das fand ich gar nicht mal so unpassend. Naja, auf jeden Fall, wir starten mit dem Rückblick. Macho Man und Mona und Rodman hier eben mit dabei. Dann die Attacken von Rick Steiner und Sid gegen Sting in der Vorwoche und Scott Hudson, der hier auch nochmal mit attackiert worden ist. Hogan, der helfen will, dann aber auch von Kevin Nash abgefertigt wird und durch das Kommentatorenpult gepowerbombt wird. Also auch da Aufbau Richtung Road Wild. Die Veranstaltung ist in Boise, Idaho. Ich hab nie davon gehört. Ich weiß nicht,
Entschuldige mal. Boise, ja. Idaho ist die Heimatstadt von Torrey Wilson.
Oh. Also. What a hat, sage ich da nur.
Fauxpas. Ja, die sollten wir später auch noch sehen. Die sah übrigens sehr, sehr gut aus. Aber da kommen wir später zu. Dann. Das sind die wichtigen Hut, Sachen.
Wie der, Tony, Bobby Heenan gesagt hat.
Genau, oft genug betont. Ja, und die Ausgabe startet ja eigentlich auch relativ schnell, direkt mit dem ersten Match. Und da haben wir einen Six-Man mit auf der einen Seite dem guten Norman Smiley, Prince Iaukea, Lash LaRue und der Insane Clown Posse mit Vampiro, begleitet von Raven. Damals war ja diese Deadpool-Gruppierung, die ist da so ein bisschen aufgekommen und wurde ja hier auch etabliert. Shaggy, deine Meinung zu der Insane Clown Posse als Wrestler?
Ich muss was dazu noch sagen, ganz kurz zu der Insane Clown Posse als Wrestler und als Wrestling-Veranstalter, komme ich gleich noch. Es war ja so, dass auch hier am Anfang angekündigt wurde, dass das, wenn, also ich glaube, das hatte man vorher nicht gewusst, oder war das schon klar, dass Dusty Rhodes nun Chef des Championship-Komitees ist? Gell? Das wurde ja quasi im Kommentar auch erst dann am Anfang erwähnt. Vorher hatte man das gar nicht gesagt.
Stimmt, den Wechsel hat man hier auf jeden Fall auch bekannt gegeben und der sollte ja später dann auch
von Nature Air. Boy, der hat ja den Ric Flair, der ja den Verstand verloren hatte, laut Storyline.
Genau.
Oder auch nicht nur laut Storyline, auf jeden Fall hat man dann den Ric Flair ersetzt und durch den größten Rivalen von Ric Flair, der frühen 80er Jahre quasi, den Dusty Rhodes wieder zurückgebracht, der ja immer für WCW tatsächlich damals auch tätig war, hinter den Kulissen, das wusste man ja gar nicht so gut und hat man ihn wieder mal vor die Kameras geholt.
Yes, und aber auch da das Kuriose, dass man eigentlich Dusty Rhodes vorher vor den Kameras, das heißt, wenn man diesen Einblick nicht gehabt hat, eigentlich eher noch an der Seite der NWO kannte. Also eigentlich war der ein Böser, wenn man es mal so sieht.
Richtig, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja. Ja, war schon einige Monate her, glaube ich, dass er mit der NWO oder einige Wochen zumindest mit der NWO herumstolziert ist, aber das hat man ohne jetzt Kommentar einfach dann übernommen und gesagt, so, der ist jetzt ab sofort WCW. Ja.
Gab kein NWO mehr. Ja. Also Scott Norton hat es noch nicht ganz gewusst, aber ansonsten gab es ja zu dem Zeitpunkt keine NWO mehr. Das war auch eine der wenigen Phasen in den 90er Jahren, also späten 90er Jahren, wo es keine Art der NWO bei WCW gab.
Ja.
Dafür gab es aber Deadpool in der Zeit. Und Deadpool, da hat mich Olaf ja gerade gefragt, wie ich die Insane Clown Posse letzten Endes finde. Ich gerade hier so an der Seite von Vampiro und auch Raven fand ich die schon irgendwie ganz gut, ganz passend. Die waren ja auch zeitweise mal Teil der Oddities, falls ihr euch da erinnert, beim Konkurrenzprodukt klar. Bei der WWE. Das war ja auch eine coole Zeit. Ich mag die schon irgendwie, aber klar sind die im Ring nicht gut und ich bin auch jetzt kein Fan von. Wie hieß Juggalo Pro Wrestling, ihre Liga, die sie damals auch...
Championship. Ja, Juggalo genau. Championship. Nicht Championship Wrestling. Ja, so,
Also auch nicht unbedingt so ein großer Fan davon. Aber ich habe mich gefreut, Norman Smiley Lashlew und ja, und Markus Lieblingswrestler Prinz Iaukea immer zusammenzusehen.
Ja, Markus, deine Meinung zum Match hier und zu den Teilnehmern.
ICP, also Violent J und Shaggy, too dope. Also kein Wunder, dass hier unser Shaggy auch ein großer Fan der Insane Clown Posse ist. Er hat sich wahrscheinlich auch seinen Namen von dort abgekupfert. Jetzt wissen wir es inzwischen. Ist wahrscheinlich auch ein echter Juggalo. Und ich musste, also in diesem Match, ich musste erstmal genau hinschauen, wer hier Heel und wer Babyface ist. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, weil irgendwie beide auch total bejubelt wurden. Und überhaupt ist mir gleich schon im ersten Match aufgefallen, also die Crowd in Boise, Idaho, der berühmten Heimatstadt hier von Tori Wilson. Unglaublich hot. Also ich dachte mir dann wieder mal, dass ich das total vermisse heutzutage. Also da gibt's irgendwie nicht ihr Sprechchöre, both these guys und this is awesome und jetzt kommt ein großer Spot und wir wissen, jetzt müssen wir klatschen und jubeln, sondern die Leute waren im Match drin, haben mit den Wrestlern mitgefiebert, haben sich zum Beispiel tierisch gefreut, als da der Norman Smiley eingewechselt wurde und da seine Body Slams verteilt hat. Und also diese Crowd, die vermisse ich total, weil ich finde, dass das wertet einfach so eine Wrestling-Show nochmal deutlich auf, auch als Zuschauer, da ist man viel mehr drin und ich habe mich da auch ein bisschen angesteckt gefühlt und ich war dann auch voll im Match drin, muss ich sagen, obwohl es eigentlich um nichts ging.
Nee, überhaupt nicht, das war nur ein bisschen Showcase, ein bisschen Unterhaltung, ne, im Endeffekt. Ich fand es hier und da ein bisschen unkoordiniert, ich weiß nicht, wie es bei euch gewesen ist.
Klar, ICP also, hat ja in einem WCW-Ring auch als Wrestler nichts verloren, also die waren ja vom Wrestling-Talent her einfach fürs WWE oder WCW, sie haben es überall geschafft, sind auch bei ECW mal aufgetreten, aber eigentlich hatten die da als Wrestler meines Erachtens nach zumindest nichts verloren.
Überhaupt nicht. Also die wirkten ja auch komplett wie Non-Wrestler teilweise in der Koordination, in der Ringpositionierung und allem drum und dran. Das wirkte total merkwürdig. Und davon hat sich auch ein Prinz Iaukea ja teilweise anstecken lassen. Der auch teilweise, war das ja vogelwild, was die da gemacht haben. Also wurde ja wild improvisiert von Höckchen nach Stöckchen irgendwo. Also ganz, ganz komisches Ding hier. Und am Ende gewinnt dann tatsächlich auch hier ja die Insane Clown Posse, was auch wundersam gewesen ist, oder Shaggy?
Ja, alles andere wäre auch komisch. Also sagen wir mal so, ich bin ja auch kein großer Fan der Insane Clown Posse. Wir wissen, dass sie nicht wirklich gut im Ring sind und da auch nichts zu suchen hatten. Die anderen Teilnehmer sind ja alles sehr solide Wrestler gewesen. Gerade Norman Smiley, ich hab's gesagt, der war auch super over zu der Zeit auf jeden Fall. Aber klar muss man die hier gewinnen lassen, die neue Gruppierung. Die anderen waren ja so eine zusammengewürfelte Vereinigung für dieses Match, dass man den hätte man nicht den Sieg geben dürfen. Ich weiß nicht, ob Raven zu der Zeit irgendwie verletzt war oder warum man ihn nicht hat antreten lassen an der Seite von Vampiro dann doch lieber und weil die Insane Clown Posse als Begleiter, als Manager oder wie auch immer man die bezeichnen sollte, ja deutlich in einer besseren Position gewesen wäre als hier als In-Ring Teilnehmer. Also wirklich.
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Aber Deadpool sollte auch im späteren Verlauf noch eine größere Rolle spielen, haben wir da dann auch noch gesehen, mit Eingriffen. Surprise, diverse Male gab es ja Eingriffe auch hier in der Show. Das war das erste Match. Ich fand's als Opener okay, vor allem hat die Crowd irgendwie ordentlich angeturnt. Es war ein bisschen unkoordiniert, das hat mich wirklich gestört, dass es sehr unruhig gewesen ist, aber Publikum war da, Markus hat es angesprochen, gerade im Hinblick auf Norman Smiley, wo ich auch gedacht habe, so, ui, der gute Norman Smiley, wie es ja immer so schön gesagt wird, mega auch over hier zum Zeitpunkt gewesen.
Ich fand den auch super damals, muss ich sagen, ich erinnere mich ja noch an die Zeit, habe natürlich beides geguckt, wobei 99, ich glaube doch 99 konnte man noch Raw wieder bei uns sehen. Ich war auch von Norman Smiley damals total begeistert, weil irgendwie, er sah aus wie so ein Edeljobber, aber hat halt unglaublich viel Charisma auch mitgebracht. Finde ich persönlich, hat er immer seine zweideutigen Gesten da immer gebracht hat und auch seine Body Slams, diese Swinging Body Slam vor allem und so weiter. Also ich fand, Norman Smiley war für mich auch damals als junger Fan total Kult irgendwie.
Ja. Er war natürlich so ein Kuriosum und dann später bei der Hardcore-Division, die dann ja im späteren Verlauf noch aufgekommen ist, da hat er ja als Screaming Norman Smiley nochmal so richtig Comedy-Gold irgendwie da hervorgebracht. Das habe ich auch geliebt und ich fand es super witzig. Und jetzt wäre eigentlich der Möglichkeit, dass Shaggy wieder seine Geschichte mit dem Aufzug erzählt.
Ja, aber die erzähle ich diesmal nicht. Aber der Wiggle war schon was Besonderes. Die Geschichte erzähle ich ein anderes Mal, wenn es mal wieder passt, dann auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Norman Smiley ist ja nicht umsonst auch jemand, auf dem die WWE ja immer noch so sehr viel hält. Und der ist ja auch als Trainer noch eingesetzt und arbeitet ja auch bei der WWE und gibt sein Wissen an die jungen Talente weiter.
Ja. Machen wir weiter. Es gibt ein bisschen Werbung. Die WCW-Stars zieren das Cover der TV-Guide. Also da gibt es mehrere Cover-Versionen anscheinend mit den WCW-Wrestlern auf Fernsehzeitungen. Das wäre auch nichts mehr, womit man sich heute rühmen
auf könnte. Auf der Fernsehzeitung. TV-Guide ist quasi die große Fernsehzeitung letzten Endes gewesen. Und auch die haben in der Zeit manchmal so diese Aktion gehabt, wo man Variant-Cover rausgebracht hat, weil es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Sammler des TV-Guides. Das denkt man gar nicht, dass man jemand Fernsehzeitungen sammelt. Und sowas hat man ab und an mal gemacht und da hat man sich jetzt die WCW ausgesucht in dem Fall.
Shaggy, was für eine Fernsehzeitung hattet ihr damals?
TV-Spielfilm. Habe ich übrigens immer noch. Soll ich vielleicht deabonnieren? Wäre vielleicht ganz gut.
Wenn man am Kiosk schaut, es gibt noch immer unglaublich viele Fernsehzeitschriften.
Ja, also ja, merkwürdig, oder?
Ja, ich meine, offensichtlich ist es ja trotzdem vielleicht einfach tatsächlich aus Sammlerleidenschaft, dass viele Leute sich denken, jetzt kaufen das weiter und dann so in 10 Jahren gucken sie nochmal, was damals so im TV gelaufen ist. Ich meine, es kann auch durchaus unterhaltsam sein, irgendwie so ein TV-Guide, sag ich mal, von 1977 heutzutage aufzuschlagen. Also ich kann das schon nachvollziehen. Also ich habe jetzt auch keine Programmzeitschriften zu Hause, muss ich sagen, aber ich sag mal so, es gibt verrücktere Dinge, die man sammeln kann. He-Man-Figuren zum Beispiel.
Sehr schön. Ich bin sehr gespannt auf die neue Serie, die ja demnächst kommt übrigens.
Kevin Smith, da freuen wir uns, glaube ich, auch drauf, Markus, oder?
Ja, absolut. 100%. Ich bin sehr gespannt.
So, zurück zum Thema. Nach der Werbung kommt die Nitro Girls und dann gibt es ein bisschen Backstage-Action hier und da ist der angesprochene Dusty Rhodes hier mit Revolution damals, also Chris Benoit, Dean Malenko, Paris Saturn und Shane Douglas. Und sagt hier, es gibt einen Generationswechsel und die Jugend wird sich immer durchsetzen. Das finde ich ein bisschen witzig, gerade von ihm. So, und man will halt hier diesen Kontrast von ihm zu Ric Flair darstellen. Und Markus, man greift es ja sogar im Dialog mit Shane Douglas nochmal ganz kurz auf, wo er dann sagt, ja Shane, und ich weiß, du bist auch jemand, der mit Ric Flair noch das eine oder andere Hühnchen zu rupfen hat.
Ganz kurz, die Nitro Girls, die hast du ganz schnell übergangen. Ich möchte nur sagen, ich habe mehrere Nitro Girls Segmente und in allen Segmenten war Spice dabei. Und deswegen war es eine schöne Auswahl, muss ich sagen, die man da getroffen hat. Und diese Shane Douglas und Ric Flair Geschichte, die geht halt wirklich schon sehr, sehr lange zurück. Damals, als der Shane Douglas Anfang der 90er Jahre noch bei WCW war, hat er sich mit dem Ric Flair ja überworfen, sage ich mal. Er hat ja auch dann bei ECW einige Promos in Richtung des Nature Boys gehalten, sich immer wieder bei lustig gemacht und dass man das jetzt hier quasi mit rüberzieht zu WCW, ist insofern sehr interessant, weil man da eben, wie du schon gesagt hast, eine wahre Geschichte eben zu einer Wrestling-Geschichte gemacht hat und da halt auch versucht hat, die sogenannten smarten Fans, die halt irgendwie in Pro Wrestling Torch und Pro Wrestling Observer gelesen haben, da auch noch abzuholen und einfach vielleicht auch ein bisschen cooler zu wirken, weil halt WWE im Vergleich dazu einfach damals das coolere Produkt war und da hat man ihm dadurch versucht, entgegenzusteuern.
Ja, genau das. Und das hat man dann ja auch so ein bisschen aufgegriffen, als dann David Flair hier mit Torrie Wilson an der Seite vorbeimarschiert ist, der dann auch sagt so, hallo, alter Mann oder sonst irgendwas. Und das motiviert dann gleich Chris Benoit dazu, ihn hier in Crossface zu nehmen. David Flair, damals der US-Champion und Dusty Rhodes verpasst ihm hier gleich die erste Strafe, nämlich, dass er an dem Abend noch seinen Titel gegen Chris Benoit verteidigen soll. Und Shaggy, das ist ja eine relativ einfache Angelegenheit, weil David Flair ja eigentlich nur aufgrund seines Papas hier in diese Position gekommen ist.
Das stimmt natürlich aber auch in allen Belangen letzten Endes, auch das im Ring und auch diesen Gürtel hat er auch im realen Leben sicherlich nur bekommen, weil er der Sohn von Ric Flair ist. Alles andere wäre natürlich Quatsch. Also ich sag mal so, Ric Flair hat noch deutlich talentiertere Kinder im Ring.
Das ist absolut korrekt und ich glaube, damit können wir dann zum zweiten Match springen. Da muss ich eigentlich auch den Shaggy dran nehmen. Nicht, dass er wieder singt, aber wir haben Public Enemy gegen die West Texas Rednecks, Kurt Hennig und Barry Windham. Auch da wieder gute Stimmung in der Halle und ein, ich sag's mal, solides Undercard-Tag-Team-Match, was wir hier haben.
Ja, auch wieder Musikrichtung gegeneinander. Genau. Auf der einen Seite der Rock oder die Crunch-Musik, wie man auch immer will, gegen die Country-Musik. In dem Fall kamen die Country-Boys also aber Hip-Hop. Mit dem anderen Song, Good Old Boys, der übrigens überhaupt relativ schlecht ist im Vergleich zu Rap is Crap. Also den Song Good Old Boys mochte ich damals gar nicht, konnte ich an den auch überhaupt nicht mehr erinnern. Ich wusste gar nicht mehr auch zeitweise, dass der als Entrance-Theme genutzt wurde. Aber Good Old Boys, ich habe es extra nochmal gegoogelt, gibt jetzt kein Video zu, aber den Song findet man trotzdem noch, aber ich mag den halt auch überhaupt nicht. Also lieber dann Rap is Crap und ich würde sagen, in dem Fall würde ich doch eher zum Crunch tendieren, das ist eher dann, glaube ich, meine Musik. Also ich habe mehr über die, ich habe mehr über die Musik nachgedacht als über das Match.
Ja, aber dass du Public Enemy hier in die Rock, Rockschiene steckst, das ist natürlich nicht richtig. Die sind eher so Hip-Hop oder so.
Ich sagte doch, ich dachte an die Namen, Jungs, Rocco Rock und Johnny Crunch. Mein Gott. Natürlich sind das Hip-Hop.
Irgendwie Rocco Hip und Johnny Hop, das wäre vielleicht passender gewesen. Eines, ich fand übrigens Good Old Boys auch geil. Und ja, da gibt es, wenn man bei YouTube schaut, eine Version, wo der Jimmy Hart dieses Lied singt, quasi die Demo-Version, die Original-Demo-Version. Mhm. Er hat den Song ja, glaube ich, auch geschrieben. Ja. Und er singt nicht so schlecht. Also das hat die Jimmy Hart-Stimme und das finde ich ganz interessant. Das ist so ein kleines Zucker, das ich hier und da mal anklicke, wenn ich ehrlich bin.
Ach jo, also das Tag Team Match war hier nicht so was groß Besonderes und man hat natürlich hier auch wieder damit gespielt, dass Public Enemy erstmal einen Tisch wieder mitgebracht haben und natürlich sollte es da auch am Ende den Tischbump geben. Da ist dann Barry Windham durchgegangen, nachdem Rocco Rock per Flipping Senton übers Top Rope auf ihn draufgehüpft ist und in der Zwischenzeit gab es dann einmal einen Eingriff von außen mit der Kuhglocke gegen Johnny Crunch und das war dann die Möglichkeit, den Pinfall zu setzen. Was ich am witzigsten fand, war eigentlich die Tatsache, dass Kurt Hennig es irgendwie geschafft hat, beim Pinfall, ich habe es nicht mitbekommen, den Cowboy-Hut in den Ring zu schmuggeln und quasi seinen Gegner mit Cowboy-Hut aufzupinnen und dann sofort da gesessen hat mit dem Cowboy-Hut auf. Das fand ich sehr lustig. Vielleicht hat er auch Kendall Windham verloren beim Eingriff, ich weiß es nicht. Das habe ich in der Schnelle der Zeit habe ich das nicht so mitgekriegt. Aber auf jeden Fall hier, ich fand das witzig, dass er da lag mit dem Cowboy-Hut, Entschuldigung. Die West Texas Rednecks ja damals durchaus populär irgendwo. Public Enemy hatten auch irgendwie ihren Ruf, das Match hier war ein Filler irgendwie, um beide nochmal zu präsentieren und vor allem auch, dass die West Texas Rednecks nochmal einen Sieg davon getragen haben. Und apropos präsentieren, wir bekommen Damen-Action, Markus, und nicht nur TNA, sondern tatsächlich ein richtiges Match hier zwischen Mona und Little Genie.
Ja, unglaublich. Es gab ja eigentlich nie eine richtige Women's Division bei WCW. Selbst damals, als Medusa gewechselt ist und man dachte, okay, jetzt bauen die was auf, hat man nie auf Women's Action gesetzt. Offensichtlich hier Kevin Nash, ein sehr progressiver Booker. Das war ein, wie soll man sagen, ein richtiges, sehr, sehr feines Wrestling-Match eigentlich. Hat mir gut gefallen. Mit dem klaren Sieg für Mona. Also Mona, wer es nicht weiß, ist die ehemalige Miss Madness. Molly Holly wurde in die Hall of Fame von WWE in diesem Jahr aufgenommen. Damals hat sie noch hier im Kleid gerestelt, dass sie aber dann etwas zusammengestutzt hat nach dem Einzug. Auch das hat ja, glaube ich, ganz gute Reaktionen an diesem Abend hervorgeholt. Aber und dachte ich schon, okay, wird das jetzt irgendwie so ein TNA-Segment, wie du schon gesagt hast. Und ja, dann haben die Ladies da richtig einen rausgehauen. Fand ich stark. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass es jemals bei Nitro ein so langes, gutes Wrestling-Match der Frauen gegeben hätte.
Ja. Das war ein pures Wrestling-Match. Ich habe da auch erwartet, dass jetzt da ein bisschen rumgekreischt und an den Haaren gezogen wird. Mona auch barfuß gewrestelt. Übrigens, die kam ja auf High Heels rein und hat sich dann die Schuhe ausgezogen und hat dann einfach mal barfuß gewrestelt. Und das war ein richtig gutes Wrestling-Match einfach. Also jetzt nicht mega spektakulär oder sonst irgendwas, relativ basic gehalten, aber schon richtig stark. Kann
schon auch bringen.
Also, ja, und da waren auch ein paar schöne Aktionen dabei, also auch ein paar spektakuläre Aktionen, wo wir dann einen Handspring Elbow zum Beispiel von Mona gesehen haben, zuvor auch so eine Handspring Head Scissor von Little Genie, also das war schon ordentlich. Am Ende diesen Surfboard Pin Shaggy. Ich war sehr verwundert, weil ich habe was ganz, ganz anderes erwartet.
Klar, also vielleicht hat man ja da Kevin Nash damals auch versucht, vielleicht doch eine kleine Division dann so ein bisschen aufzubauen. Mona, die war ja aus dem Team Madness draußen. Little Genie, die da relativ neu war bei der WCW. Ich kann mich auch, die war, glaube ich, 2 Jahre schon unter Vertrag, aber ich kann mich an keine weiteren Matches von Little Genie, muss ich ganz ehrlich sagen, erinnern. Also ich hatte die auch irgendwie total vergessen oder verdrängt. Aber das Match war gut, das hat schon Spaß gemacht und da hätte ich auch Bock gehabt, mehr davon zu sehen.
Absolut merkwürdig. Also, wie gesagt, ich habe davor gesehen, so, hä, das bei der WCW? Das haben wir komplett verdrängt gehabt. Aber naja, lassen wir das hier mal so stehen. Im Anschluss gibt's noch eine Attacke von Brandy Alexander, die Mona hier noch attackiert, die dann aber ja relativ schnell des Rings wieder verwiesen wird. Und im Anschluss sind wir dann wieder bei der...
Eine Sache noch, Entschuldige. Brandy Alexander hatte nämlich, die hatte genau 2 Matches bei WCW. Einen Sieg gegen Mona und eine Niederlage gegen Mona. Und das war's auch schon wieder.
Ja, danach geht's ja auch zum ersten Mal richtig weiter mit der Hauptfehde, mit der Main-Event-Fehde. Wir sind Backstage, Markus, bei Hulk Hogan in der Umkleide und der bekommt auch gleich Besuch hier von einem kleinen Fan.
Genau, das ist sein Sohn, das ist der Nick.
Sein Sohn,
genau. Der hat ihm, möchte ich mir sein altes Outfit quasi andrehen. Also man hat das so ein bisschen gesehen, hat er so aus der Sporttasche was Rot-Gelbes herausgezogen. Aber Hogan, der hatte keine Zeit, denn der musste zum Interview und wir haben quasi gesehen, wie der Huckster, der ist quasi fast vor seinem Sohn weggelaufen, habe ich mir da aufgeschrieben.
Ganz kaum das würde auch von Nico Hogan weglaufen, wenn ich das mal sagen würde. Sonst fährt er ein mit dem Auto rum, da muss man aufpassen.
Jetzt, so. Da weiß man gar nicht, wie man weitermachen soll. Ja.
Genau, und auch da, schon als er hier Richtung Ring läuft, gibt es auch schon laute Hogan-Hogan-Chants, die man über die Mikrofone hört. Und dann gibt es natürlich die hinterhältige Attacke von Kevin Nash, Sid und Rick Steiner. Und es geht dann bis in den Ring. Es soll auch die Powerbomb wieder geben. Aber zum Glück machen ja Goldberg und Sting hier den Save. Die besten Freunde von Hulk Hogan, wie wir ja hier gelernt haben. Ja,
natürlich, und ich meine, wer wusste das nicht? Also Sting und Goldberg, das waren ja immer die besten Freunde von Hogan. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die jemals auf gegenüberliegenden Seiten
aber standen. Aber stellt euch vor, ihr Brutus Beefcake oder die Nasty Boys hätten eingegriffen.
Und stell dir vor, Hogan hätte dann auch noch gesagt, dieses Business ist mein Leben. Ja. Man baut natürlich jetzt hier diese Geschichte für die Stipulation auf. Und Hogan ist hier als absolutes Babyface unterwegs. Das hat fast so ein bisschen was von WrestleMania 18 Vibe. Irgendwie diese verklärte Nostalgie, die hier nochmal hochkommt. Da gab es ja auch echt Plakate, dass nochmal der Red and Yellow Hogan hier zurückkommen soll. Und Hogan betont hier nochmal, das ist sein Leben, das ist all das, was er in seinem Leben geschafft hat. Und ihm ist dieses Match bei Road Wild, was jetzt kommt, so wichtig, dass er seine Karriere aufs Spiel setzt. Und dann fordert er eben die drei heraus zu einem Six-Man-Tag-Team-Match mit seinen besten Freunden hier an der Seite, weil da kann nichts passieren. Und ich habe mir ja aufgeschrieben, schreckliches Overacting von Sid. Also, Shaggy, ich weiß, du bist ein großer Sid-Fan, aber hier den coolen Heel, der so große Gesten macht und so, das kann er nicht, oder?
Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich so ein großer Sid-Fan bin. Es ist nicht nur so, dass er ein wirklich guter Monster-Heel sein kann, der ist auch sehr witzig, ungewollt witzig, das haben wir oft bemerkt. Aber also ich glaube, über keinen Wrestler konnte ich so oft ungewollt lachen wie über Sid, glaube ich. Also das ist schon ein ganz besonderer Geselle. Ich meine, er hat einen großen Körper, der IQ ist vielleicht deutlich kleiner.
Schöne Grüße an Kevin Nash an der Stelle.
Vielleicht uns ja. Zu? Hört er uns zu?
Nee, aber das passt ja so ein bisschen zu der berüchtigten Kevin Nash Sid Promo, was Shaggy gerade gesagt hat. Naja, und die drei nehmen hier auf jeden Fall an, also die Heels nehmen an und gibt's natürlich die üblichen Sprüche, ja, hier, wenn wir mit euch durch sind, ne, dann schafft das gar nicht mehr bis nach Sturgis.
Nicht. Weil der Nash hat gesagt, ja, okay, also wenn ihr kämpfen wollt, dann machen wir das, aber der Nash sagt eben auch, wenn ihr heute gegen uns antretet, schafft ihr es ja gar nicht bis nach Sturgis. Aber das ist ja Quatsch, weil dann kriegt ja der Nash sein Titelmatch nicht.
Das stimmt.
Hat überhaupt keinen Sinn. Aber gut.
Das stimmt. Und danach bringt ja Hogan auch noch die Idee hier auf den Tisch, ne, dass, wenn die guten Jungs hier heute gewinnen. Sting war's. Dann muss auch, Kevin Nash seine Karriere hier aufs Spiel setzen. Und Hogan stimmt da direkt zu und sagt hier, mein Leben gegen dein Leben. Markus, das sind mal markige Worte, oder?
Ja, absolut. Und am Ende hat auch nochmal Goldberg was gesagt. Ich habe ja zum Steiner gesagt, ja gut, du kannst zwar nichts aufs Spiel setzen, aber ich werde dich trotzdem besiegen, so in der Art. Also war so ein bisschen, musste halt auch noch was sagen, der Goldberg. Ja. Aber ansonsten, ich meine, das klingt alles so ein bisschen hokey, sage ich mal, ein bisschen übertrieben, aber das hat gut funktioniert, gerade auch in dieser Halle, finde ich. Und man, ja, das war so eine der letzten großen Hogan-Geschichten, die bei mir auch funktioniert hat. Also irgendwie finde ich schon, dass diese Sechs-Leute-Geschichte, wobei ich ganz ehrlich sagen müssen, der Rick Steiner, der fällt da für mich ein bisschen raus. Ich meine, ja. Ist ja schon auch ein legendärer Tag-Team-Wrestler, aber wenn du hast hier fünf große Einzel-Wrestler und halt den Rick Steiner, also ich weiß nicht, da hätte irgendjemand anderer vielleicht besser reingepasst, aber prinzipiell fand ich dieses Segment schon gut. Also ich fand, das hat funktioniert.
Ja, wie gesagt, es hatte so ein bisschen, wie ich finde, dieses Hogan zurück bei der WWF-Vibe irgendwo. Also die Leute wollten da auch die wollten Hogan bejubeln in dem Augenblick. Das konntest du nicht anders sagen. Und die Stimmung war da. Und ich glaube, das hat das auch hier besonders gemacht. Ich glaube, wenn das von einer leeren Halle beziehungsweise ohne so begeisterte Fans
passiert wäre. Heutzutage?
Ja, zum Beispiel. Ne? Oder einfach, wenn alle Leute auf ihre Handys starren oder sonst irgendwas und einfach dann lieber twittern oder Instagram, dann hat das nicht funktioniert, aber hier, die Leute waren drin und dadurch hat das auch ganz gut funktioniert, auch wenn das Acting war schlecht, es war logisch eher so schwierig, aber ich weiß auch, dass ich damals das durchaus gefressen habe und dass ich mich, glaube ich, auch gefreut habe, als ich Hogan dann im späteren Verlauf auch noch in Gelb und Rot wieder gesehen habe. Also das hat ganz gut funktioniert. Ich würde vorschlagen, wir machen noch das nächste Match hier und dann schalten wir um, oder?
Ja, so lang war das Match ja dann letzten Endes auch nicht. Von daher können wir das letzte Match noch ruhig noch dazu nehmen.
Genau, Shaggy, dann mach doch gleich mal das nächste Match. Was ist denn das?
Ja, das war ein David Flair, den wir von angesprochen haben. Ging ja aus dieser Aktion von vorhin heraus. Der musste seinen US-Title aufs Spiel setzen gegen Chris Benoit von, ich hätte fast gesagt, von den Radicals plus Shane Douglas, aber es war ja die Revolution damals noch. Und ja, kurzes, knappes Match, wo ein Benoit dann doch ganz klar, vielleicht interessant zu erwähnen, dass da ja noch Little Nate, also Charles Robinson als Referee anfänglich involviert gewesen wäre, aber der wurde durch Nick Patrick ersetzt, weil Little Nate ja damals auch Teil dieser Ric Flair Storyline um David Flair war und der wurde hier rausgenommen und man hat da jetzt ein faires Match ansetzen wollen, wobei David Flair gegen Chris Benoit, das ob das ein faires Match ist, ich weiß nicht.
Ja, und vor allem David Flair, Markus, hier auch im kompletten Copycat-Modus seines Vaters, oder?
Ja, ja. mit der Robe, mit der Musik, die blondierten Haare natürlich, er war wirklich komplett der junge Nature Boy. Nur eins hat gefehlt, das war halt dann das Talent. Aber er hat's probiert. Was mir auch aufgefallen ist, während dieses Matches ist einem Publikum mit einem WWE-Schild durchs Publikum gelaufen. Dachte ich mir auch. Was für ein Volltrottel. Ich meine, also war jetzt nicht so, als hätte man Werbung für WWE machen müssen in diesem Zeitpunkt, in diesem Zeitrahmen besser gesagt. Und ja, das war auch das Match, wo wir Torrie Wilson und Asia gesehen haben an der Seite von David Flair. Und muss ja sagen, Torrie Wilson war ja recht knapp bekleidet, sah sehr super aus und hatte einen hübschen Hut auf. Das ist mir auch aufgefallen. Weil da auch der Bobby Heenan uns immer wieder drauf hingewiesen hat, weil man hatte Torrie Wilson immer von hinten gefilmt. Sie trug sehr knappe Hotpants und da wurden halt, ihr Körper in Szene gesetzt. So kann man das, glaube ich, sagen. Und dann hat Bobby Heenan immer gesagt, oh, guck dir mal die Rückseite von diesem Hut an, sieht total geil aus. Das fand ich irgendwie dann schon recht lustig, weil es irgendwie nicht so platt war, wie zum Beispiel so ein Jerry Lawler. Das haben wir dann später bei Roy auch gesehen, wo immer auf die Puppies irgendwie da Bezug genommen wurde. Ich fand, das war so von Bobby Heenan recht lustig umgesetzt.
Definitiv. Ja. Wir sollten ganz kurz, bevor wir es vergessen, du hast gerade Asia erwähnt, die sollten wir nochmal besonders hervorheben, da Asia ja quasi die WCW-Kopie von China war und China ja in der anderen Show noch eine Rolle gespielt hat. Hier hätten wir heute mal den direkten Vergleich zwischen den beiden. Wer der größere Star ist?
Oh ja, an wen erinnert mich 20 heute noch mehr? Ich weiß es nicht. Auch hier noch zu erwähnen, dass ja erst die Revolution nicht mit am Ring gewesen ist und David Flair ja mehrfach versucht hat, erstmal so ein bisschen Zeit zu schinden und dann auch zu flüchten. Auch die Gesten und die Art und Weise, wie er gesprochen hat, das war 1:1 Ric Flair, wo er dann auch rückwärts gegangen ist und dann ist er ja abgefangen worden von Revolution, wurde dann zum Ring quasi wieder getragen, sodass er dann nicht mehr flüchten konnte und so. Und ja, Jackie hat schon gesagt, das war eine eindeutige Angelegenheit hier. Chris Benoit verprügelt den nach Strich und Faden. Ich sag's aber ganz ehrlich, also so sicher, wie Chris Benoit mit dem hier gearbeitet hat, David Flair konnte ja nix im Ring, das muss man sagen. Der ist ja wirklich da ins kalte Wasser geworfen worden, hat wirklich sehr viel on the road gelernt. Also was er gelernt hat, das hat er on the road gelernt, hat also nicht wirklich die große Ausbildung genossen im Vorfeld. Und das hat man ihm auch immer angesehen. Aber Chris Benoit hat ihn hier da sehr pfleglich behandelt, um es mal so auszudrücken. Am Ende gab es dann eben den Swan Dive Headbutt und den Pin. Und der Three Count sah ein bisschen merkwürdig aus, weil da sollte noch einen weiteren Eingriff geben. Da sollte erstmal Kenyon zum Ring kommen von der Triad damals. Und DDP war ja dann auch im Ring und sollte ja, also er kam ja da irgendwie dazu und war aber ein bisschen zu spät dran. Markus, wie hast du das hier gesehen? Weil ich habe fast gesehen, als ob Benoit den David Flair hochziehen wollte vom Boden.
Ja, ist ja überhaupt ganz merkwürdig. Er ist und direkt mit dem Pinfall dann quasi der Eingriff von Chris Kanyon und Bam Bam Bigelow und von der Jersey Triad, hast du ja schon gesagt. Und ich dachte mir jetzt erstmal beim Zuschauen, okay, wir hatten also jetzt Revolution, Jersey Triad, wir haben die West Texas Rednecks gesehen, wir haben Kevin Nash's Gruppierung gesehen. Es gab damals fast so viele Stables wie heute bei AEW. Da muss man mal gucken, dass man den Überblick auch bewahrt. Und dieser Eingriff von Chris Kanyon und Bam Bam war ja eigentlich auch nur ja ein Angriff, ein Ablenkungsmanöver, weil er dann von hinten der Diamond Dallas Page, der Anführer der Jersey Triad, gekommen ist und den Benoit attackiert hat. Aber der wurde dann auch wieder vertrieben. Also das war eigentlich ein heilloses Durcheinander.
Ja, also ganz, ganz merkwürdig irgendwo.
Ja, aber es sah wirklich so aus, gell? Wollte er in dem Kopf so noch so hochnehmen, Benoit, so am Ende. Da dachte ich auch, was ist denn da los? Und du hast Page gerade angegriffen, der kam natürlich mit der Aktion, für die er bekannt ist, den Rock Bottom gegen Chris Benoit.
Und das war dann auch Aufbau dann zu Geschichte hier Richtung Road Wild. Da soll es ja dann Match zwischen Diamond Dallas Page und Chris Benoit geben. No DQ um den US-Title und auch die Geschichte zwischen Revolution und der Jersey Triad geht da ja auch so langsam los.
Vielleicht eine Anmerkung noch zum Match. Das haben wir, glaube ich, nicht gesagt. Also du hast ja gesagt, der Benoit hat mit dem Flair gut gearbeitet. Das stimmt natürlich. Flair hat tatsächlich, glaube ich, keine einzige Offensivaktion durchgebracht, wenn ich mich nicht verschaut habe.
Ja. Es war ein Squash, es war ein reiner Squash und es hat sich auch wirklich so angefühlt, als wollte man den Titel hier einfach loseisen von David Flair, damit er wieder an jemanden kommt, der damit arbeiten kann und es so ein Workhorse-Titel wieder wird, wie es vorher gewesen ist. So, das war damals auch mein Eindruck und ich glaube, das wird hier auch nochmal damit ganz gut unterstrichen. Und auch gerade die Kommentatoren haben ja auch immer wieder gesagt, was für eine Schande David Flair und auch Ric Flair gerade für die ganze Geschichte hier gewesen ist, dass seine Regentschaft über die WCW ja hier ganz furchtbar gewesen ist, dass er Machtmissbrauch und so weiter und so fort. Das hat man hier nochmal betont und war da Feuereifer gegen David Flair. So, danach gibt's noch die Nitro Girls. Markus, willst du noch sagen, wer dabei war?
Nein, das habe ich alles gesagt. Also, wie gesagt, in allen Nitro Girls Segmenten war Nitro Girl Spice dabei und ich hätte am besten getanzt von allen.
Okay, dann schalten wir rüber, würde ich sagen, zu Monday Night Raw. Und da startet die Show nicht mit dem Rückblick erstmal, sondern sie startet mit dem Millennium Countdown, der schon in den vergangenen Wochen immer wieder eingeblendet worden ist. Man wusste nicht genau, was das bedeutet. Und jetzt zeigt die Uhr 1 Stunde und 25 Minuten und ein paar Sekunden an. Das heißt, man wusste, heute wird entschlüsselt, was dieser Millennium Countdown eigentlich bedeutet. Und damit geht's dann in die Halle. Wir sind in der Allstate Arena in Chicago. Volles Haus, gute Stimmung, also ordentlich was gebacken. Und wie gesagt, wir sind hier in Richtung SummerSlam unterwegs und starten aber erstmal mit The Rock und mit keinem Match, sondern wir starten erstmal wirklich hier mit einem Interview-Segment, Shaggy. Auch ein klarer Kontrast hier zwischen Raw und Nitro, oder?
Ja, während bei Nitro ein Norman Smiley der Erste war, der zum Ring kam, war es hier ein The Rock. Das sind schon, ich glaube, auch Superstar-Unterschiede, muss man ganz ehrlich so sagen. Und The Rock, der kam nochmal auf den Undertaker und vor allem auf Big Show nochmal zu sprechen, weil die hatten ja auch noch eine Geschichte miteinander im Vorfeld und sollte auch in dieser Show ja noch ein bisschen eine Rolle spielen. Aber mit The Rock zu starten, ich glaube, das ist immer sowas, was man auf jeden Fall machen kann. Das ist ja mit der größte Star in der Zeit gewesen. Das war die Zeit, wo er auch wirklich aufgeblüht ist.
The Rock unfassbar over damals. Ich weiß auch, dass ich alle Segmente mit dem damals geliebt habe und auch gerade diese Impersonating-Geschichten hier, Markus. Er ist ja hier über Big Show hergezogen, inklusive diesem Schrei für den Chokeslam. Das ist Kult gewesen, oder?
Ja, ich meine, im Grunde war es ein 0815 Rock-Segment. Das meine ich jetzt aber nicht despektierlich. Es war halt so eine typische Rock-Promo, die ja immer sehr, sehr ähnlich waren, aber das natürlich auf dem absoluten Höhepunkt. Und das ist eben das, wofür er auch dann berühmt geworden ist. Und da hat er auch alle seine Charakteristiken reingelegt in diese Promo. Im Publikum, ich schaue auch immer aufs Publikum bei diesen Attitude-Ära-Sendungen, da gab es diesmal einen Clown mit einer bunten Perücke im Publikum und mit Schminke. Also, ich denke mir immer nur, wer macht das? Also, wer geht jetzt zum Catcher und denkt sich so, guck, jetzt verkleide ich mich einfach mal als Clown. Ich meine, Shaggy, hast du da Erfahrungen? Warum macht man das?
Also, ich würde das auch tun. Ja. Nein, warum nicht? Man will ja auch ein bisschen auffallen, gerade wenn du in der ersten Reihe so bist. Und ich meine, wir erinnern uns an etliche Leute, die wir aus der ersten Reihe kennen, die ja immer aufgefallen sind. Bei der ECW, der mit dem Strohhut zum Beispiel und dem Hemd. Das gehört ja auch dazu. Warum nicht Clown in der ersten Reihe?
Ich dachte zuerst, das war der Freund von, oder Ex-Freund, ich weiß es gar nicht, von der Tochter von Mick Foley, aber es passt, glaube ich, zeitlich nicht.
Nee, der war es nicht. Vielleicht war es aber auch einer der Insane Clown Posse, weil die hatten ja die erste Stunde hinter sich, die wurden ja nicht mehr gebraucht. Vielleicht hatte der sich nochmal Zeit genommen. Es war auf jeden Fall nicht Shaggy too dope.
Shaggy hat ja auch manchmal eine Tüte voll mit Clownsnasen dabei, wenn er auf Wrestling-Events ist, das muss man auch sagen.
Genau. Man weiß ja nie, wann man sie braucht.
Genau. Oder man hat einfach zu viele bestellt versehentlich.
Ja, das kann natürlich auch der Grund gewesen sein.
Ich habe die letztens noch mal in irgendeiner Tasche gefunden bei mir, muss ich dazu sagen, die du mir geschenkt hast an dem Abend. Naja, was hier auf jeden Fall auch noch wichtig ist, dass Undertaker und Big Show beäugen natürlich die ganze Geschichte erstmal aus dem Hintergrund. Und Big Show will schon sehr früh eingreifen und der Undertaker sagt, nein, lass erstmal sehen, was er zu sagen hat. Er soll uns erstmal unterhalten. Und dann irgendwann haben die beiden großen Männer hier genug, die Unholy Alliance, wie sie ja damals genannt worden sind, und machen sich dann auf den Weg zum Ring gemeinsam mit Paul Bearer. Und das finde ich übrigens auch gut, dass The Rock hier gar nicht zurücksteckt, sondern der sagt ja hier, scheiß drauf, ne? Also kommt ihr beiden großen Monster, kommt her, ich hau euch ein paar rein. Ist nicht die klügste Entscheidung, die man treffen kann. Aber Markus, eindeutig Babyface-Aktion, die wir hier haben. Also top mutiges Babyface, was wir hier sehen.
Ja, anders geht's ja gar nicht. Ich bin mal von The Rock weggelaufen. Also das kannst du ja nicht machen. Also das war absolut richtig gemacht und was anderes hätte gar nicht zu The Rock gepasst. Natürlich dann die numerische Unterzahl erstmal, aber das hat sich ja dann komplett gedreht. Weil dann kam erstmal der X-Pac, der damals übrigens noch bejubelt wurde. Also es gab nicht diese berüchtigte X-Pac-Heat, dieser ein bisschen später kam, als der einfach im Publikum nicht mehr angenommen wurde. Und der X-Pac kam nicht alleine. Sein Kollege, der Road Dogg, war da. Das war so die Überbleibsel von der D-Generation X. Und dann auch noch Kane, der damals, ja, sagen wir so, der X-Pac hat versucht zu Kane so eine Freundschaft aufzubauen und den so quasi in die X-Kreis aufzunehmen und dem armen, verbrannten Mann halt irgendwie hier Rückhalt zu geben. Und da hatten dann plötzlich die Babyfaces Überzahl. Und das war eigentlich so ein klassisches WWE-Segment. Jetzt hätte nur noch der Teddy Long gefehlt, der sagt, Leute, wir machen ein schönes Tag-Team-Match am Ende. Aber Teddy Long war ja zu dem Zeitpunkt Ringrichter, wie wir später auch sehen konnten. Und deswegen hat man das dann nicht so gebracht. Aber ich fand dann vier Faces gegen zwei Heels war schon, das war ungewöhnlich.
Ja, ja, das fand ich auch ungewöhnlich. Das hat dann am Ende wirklich Kane gebraucht, damit hier ja die Babyfaces die Überhand bekommen, weil X-Pac greift am Anfang Undertaker an, hat keine Chance. Der Road Dogg macht aus irgendwelchen dubiosen Gründen seinen Shake, Rattle and Roll hier die Schläge und sowas. Also in so Situationen, wo zwei so Monster dir gegenüberstehen, immer eine kluge Entscheidung, bekommt sofort eine ab und erst als Kane dann reinkommt, ist dann das Gleichgewicht wieder hergestellt und der schickt dann auch die beiden großen Gegner hier über das Top Rope. Es gibt die DX-Musik und du hast richtig gesagt, Markus, X-Pac und Kane damals in dieser Phase, wo ja X-Pac auch Kane so ein bisschen die Menschen aus ihm rauskitzeln wollte, oder? Der hat auch ein Herz, der ist nicht nur so eine Tötungsmaschine, sondern der ist eigentlich ein guter Junge. Man muss nur lang genug und tief genug graben irgendwo. Und damit weiß man halt eben, dass das hier eine der Geschichten sein wird, die sich über die Show ziehen. The Rock hält sich noch ein bisschen die Rippen. Ja, Markus?
Ich habe nichts gesagt.
Ist war Shaggy, der was gesagt hat. Und er kann sprechen, okay. Aber das sollten wir später auch nochmal darauf zu sprechen kommen.
Das ist ein großer Moment weg.
Das sollten wir später auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber Markus hat gerade gesagt, die Überbleibsel der DX. Es war ja wirklich so, dass X-Pac und Road Dogg die Rechte der DX bei Fully Loaded damals gewonnen haben. Also die durften als DX noch weiterhin antreten, während
Billy Gunn und China,
die Gegner waren, das nicht mehr durften.
Wenn du denkst, was die dann mit Merchandise einnehmen können, mit dem Logo bis heute. Also das war wahrscheinlich das wichtigste Match aus der Sicht des Road Dogg.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Triple H hatte die Rechte somit also auch verloren. Aber wir wissen ja, Shawn Michaels und Triple H haben die irgendwie zurückgekauft später.
Ja, irgendwie, man weiß nicht genau wie. Es gibt dann einen Ausblick erstmal auf das, was wir jetzt in der Show sehen werden. Das hat man auch relativ lang exerziert. Also wirklich einmal einen relativ großen Rundown gemacht. Hat zum einen angekündigt, dass Jesse Body Ventura da sein wird. Wir sehen Test und Ken Shamrock gegen Steve Blackman und Joey Abs. Also wenn das nicht was ist, dann weiß ich es auch nicht. Christian gegen Gangrel, Road Dogg gegen den Bossman, Hardcore Rules und natürlich die Millennium Clock und Stone Cold Steve Austin. Das waren so die Programmpunkte, die man
dann... Das war's jetzt auch mit dem Raw Review, oder?
Ich meine, ja, genau. Alles
zusammengefasst, danke.
Das passt dann auch. Und dann gehen wir schon wieder Backstage und da kommt eine Limousine an und Markus, da denken wir natürlich alle, das ist Jesse Ventura, aber es ist jemand ganz anderes.
Genau, es ist der Heartbreak Kid Shawn Michaels, damals der Commissioner von WWE. Ja, aber warum er da ist, das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst.
Ja. Genau das. Was wir wissen, dass wenn wir Infos über Stone Cold Steve Austin haben wollen, dann müssen wir auf stonecold.com gehen. Shaggy, ich weiß nicht, geht's dir jetzt auch so, dass wenn du so diese 90er Jahre, hey, wir haben jetzt Internetseiten, Werbetrailer siehst, da fühlt man sich ein bisschen alt, oder?
Ja, weiß nicht, mich hat's interessiert, ich bin auf stonecold.com gegangen, aber gab's nicht, oder?
Doch. Ja? Bist du weitergeleitet auf www.com/superstars/stonecoldsteveaustin.
Genau, aber es gab keine eigene Seite von Stone Cold. Komisch.
Schade.
Ja, das ist ja heutzutage üblich, wenn du auf Markus Holzer kommen gehst, kommst, glaube ich, auch auf die Giganten. Also das ist völlig üblich.
Das stimmt. Wir sind dann nochmal Backstage und sehen da X-Pac und Kane. X-Pac war ja auch zuvor noch so ein bisschen out of action durch eine Gehirnerschütterung. Und hier spricht er dann aber für sich und seinen Kollegen Kane die Herausforderung an die Tag-Team-Champions, die Acolytes, aus und sagt, hier, ihr könnt uns nicht mehr entkommen, wir wollen die Titel haben und das geschieht heute Abend. Ja. Und das ist dann erstmal die Herausforderung. Da gibt es dann später noch ein weiteres Interview-Segment, wo dann die Acolytes darauf antworten. Das können wir jetzt ruhig schon mal vorwegnehmen. Und die sagen natürlich, ja klar, wir sind die Acolytes, ne? Wir hauen die platt. Kein Problem. So sind wir halt. Dazwischen ist aber noch ein Match, Shaggy. Und da haben wir zwei ehemalige Kumpanen gegeneinander, zwei Brood-Mitglieder.
Ja, zwei ehemalige Kumpanen, wie du es gesagt hast. Gangrel hatte ja neue Kumpanen an seiner Seite. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und Christian noch in seinem trotzdem alten Outfit letzten Endes. Der sollte ja dann auch noch mal in eine neue Gruppierung zwischenzeitlich noch mal gehen. Aber es ist irgendwie, Christian zu sehen, ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich bin ja ein großer Christian-Fan. Ich bin aber auch nicht wirklich überzeugt von seinem aktuellen Run. Ich glaube, Markus ist da ja sowieso also mehr, alles andere als überzeugt. Ich mag Christian ja eigentlich gerne, ist einer meiner All-Time-Favorites. Aber hier die Zeit, ihn da nochmal so zurück in diesem Outfit zu sehen, da dachte ich auch, da war Christian eigentlich so ziemlich uncool. Ja.
Also mir geht's immer, jedes Mal, wenn ich Christian im Einzelmatch sehe, denke ich mir, ich würde lieber Edge sehen. Das ist ja nicht bis heute so.
Nein, die Captain Charisma-Zeit war schon toll und auch bei Impact war da schon ein bisschen was Tolles mit dabei. Aber ansonsten hat er tatsächlich nie wirklich überzeugt. Aber ich mag ihn trotzdem sehr.
Also ich habe hier bei beiden Ausgaben so ein bisschen auf die Musik geachtet. Einige Male, zum Beispiel bei Goldberg ist auch interessant, mit welcher Musik der rauskam. Und hier hatte ja Christian auch so einen merkwürdigen Brood-Remix irgendwie gehabt. Also da war noch so ein bisschen Brood drin, aber das war schon so ein bisschen angepasst. Und auch was auch interessant ist, während des Matches hört man im Hintergrund noch so Feuerlöschergeräusch, weil offensichtlich bei Gangrels Entrance irgendwas Feuer gefangen und du hörst im Hintergrund so, dass da noch irgendwas gelöscht werden muss. Ja, ansonsten, das Match hier ist kurz und knapp, weil es soll irgendwann den Unprettier geben von Christian. Dann greifen die Hardys ein und es gibt von Christian noch den Dive nach draußen. Es gibt nicht das Bloodbath, aber Gangrel spuckt Christian Blut ins Gesicht und danach gibt's die Attacke der Hardys auf Christian. Edge will hier noch den Save machen, zeigt auch ein Spear, wird dann aber ebenfalls attackiert. Michael Hayes kommt raus, stellt die Hardys zur Rede, wird aber ebenfalls attackiert und offensichtlich haben sich jetzt die Hardys dem guten Gangrel angeschlossen. Das war ja auch so eine Geschichte, die gar nicht allzu lang gewährt hat, aber vor allem hat sie dann auch diese Fehde zwischen Christian und Edge und den Hardys natürlich hervorgebracht. Und ich glaube, Markus, das ist eigentlich das Wichtigste, was man hieraus mitnehmen kann, oder?
Ja, absolut. Also generell finde ich ja, Gangrel war total unterbewertet damals. Also er war jetzt kein überragender Wrestler, aber ich fand immer, er hat ein tolles Gimmick und eine All-Time-Great-Entrance, also mit der tollen Musik und so. Also ich habe mir immer gewünscht damals, dass er mehr gewinnt und dass man ein bisschen was mit ihm macht. Zumindest weiß ich nicht, so ein bisschen in Richtung Intercontinental Championship Programm geht oder so. Aber hat man irgendwie nie sich getraut, was ich heutzutage immer noch schade finde, rückblickend betrachtet. Aber ja, da hat also Gangrel in diesem Segment seine neue Brood aufgebaut. Die hießen ja dann auch tatsächlich New Brood, Gangrel und die Hardy Boys. Und da war auch dann eben dieser kurzzeitige Run von den Hardys mit Michael Hayes wieder Geschichte, weil da wollte man wahrscheinlich neue Freebirds aufbauen, hat aber nicht so gepasst. Aber letztendlich waren ja auch diese New Brood nicht so lange bei WWE zu sehen und dann ging es relativ bald ja schon Richtung dann Team Extreme.
Ja. Man hat aber gemerkt, dass man mit den Hardys wirklich was versucht hatte. Die waren ja vorher lange da als Jobber aktiv, dann halt mit Michael Pierce Hayes. Also man hat schon was versucht und hier jetzt der nächste Schritt war schon trotzdem ein weiterer Schritt nach oben. Aber klar, die Hardys als Team Extreme waren dann irgendwann auch gefunden und das waren die Hardys schlechthin.
Ja, das auf jeden Fall. Und hier eben auch die Abreibung gegen Michael Hayes, auch das war wichtig, dass man das auch gezeigt hat, dass jetzt hier da ist der Cut. Und Markus, ich bin da mit dir vollkommen konform. Ich fand Gangrel auch cool. Ich finde, dass der auch Charisma hat. Der hatte einen besseren Look, finde ich, als er reden konnte. Und vielleicht hat das so auch da so ein bisschen gefehlt.
Er muss ja gar nicht viel reden, finde ich persönlich. Ich weiß, bei WWE ist das immer ganz wichtig, aber in dem Fall hat er das Gimmick auch für sich gesprochen. Also,
stimmt.
Vampir, der ist im Dunkeln. Also bei Attack hat es ja verkauft, der ist jetzt kein echter Vampir der Menschen isst oder trinkt, sondern er war jemand, der den Vampir-Lifestyle gelebt hat, sowohl im WWE-Magazin, glaube ich, damals präsentiert, aber ich finde, der hätte doch gar nicht groß reden müssen, also ich weiß nicht, warum, also der Grund wird schon der gewesen sein, aber wie gesagt, aus meiner Sicht bin ich einfach, das war verschenkt, weil der war ja eigentlich auch total angesagt.
Das stimmt, ja. Nee, also der war auch mega over. Also auch heutzutage erinnern sich Fans auch noch gerade an den Entrance und an dieses Blutbad, was es ja dann auch immer wieder gegeben hat. Ne? Also das war schon was Ikonisches, was auch die Attitude Era zu einer gewissen Weise ja nicht unbedingt geprägt hat, aber was zumindest für prägende Bilder gesorgt hat auf jeden Fall. Naja, machen wir weiter. Ich habe es gerade angesprochen, danach gab es das Interviewsegment mit Acolytes, wo die gesagt haben, gut, wir nehmen an. Und dann ist auch schon Jesse the Body Ventura da. Und Shaggy, der führt hier ein Interview mit dem King Jerry Lawler und findet einen merkwürdigen Bogen dazu, weshalb er denn der Special Referee und der beste Special Referee für diesen Kampf beim SummerSlam sein soll.
Ja klar, ist ja auch total logisch. Ist Minnesota, er ist ein ehemaliger Wrestler, er ist der Typ aus Minnesota, aber er ist auch ein ehemaliger Navy SEAL und als Navy SEAL weißt du ganz genau, wie wo die Rechte liegen, was man machen muss und deswegen prädestiniert ihn das einfach unglaublich dazu, der Special Referee beim SummerSlam zu sein. Ganz logisch für mich.
Es gibt ja auch, es gibt ja sehr viele Leute, die behaupten, die sind Navy SEALs, aber er ist ja hundertprozentig echt. Also hat er immer wieder auf diesem Punkt auch sehr, sehr lange herumgeritten, oder dass er bei den Navy SEALs war. Das war schon lustig.
Ja, es war auch so ein bisschen pointless, oder? Also auch das Publikum, das hatte er da in dem Moment verloren. Er hat es hinterher wieder zurückbekommen, aber die Zuschauer haben sich auch so ein bisschen gefragt, so, was willst du gerade von uns, oder?
Aber was wir vielleicht dann trotzdem noch nicht erwähnt haben, was für eine große Sache das eigentlich war, dass damals ein Wrestler ein Gouverneur wurde. Ja. Also das ist tatsächlich, war das ja aus Wrestling-Sicht so ein Meilenstein. Er hat ja knapp damals die Wahl gewonnen. Und ein Wrestler, gerade damals in einem, ja gut, Politiker ist jetzt, ich wollte jetzt sagen, legitimen Job, aber ich glaube, Wrestler und Politiker wird ähnlich viel geworkt. Aber weil, also trotzdem, weißt du, was ich meine? Also ein Wrestler, der da quasi von der Gesamtbevölkerung so angenommen wurde und ein öffentliches Amt gewählt wurde. Ich meine, das war schon eine Sensation, würde ich sagen.
Absolut. Und ja, es war wichtig. Deswegen ist es auch eine Überraschung gewesen, dass er hier nochmal zum Wrestling zurückgekehrt ist und so eine Rolle ja dann auch eingenommen hat. Und er betont ja dann auch immer wieder so seine Sonderstellung, die er hat. Besonders als er dann meint, so, ihr glaubt nicht, dass ich so viel Macht habe? Dann fragt euch mal, wieso dieser Stinkstiefel Vince McMahon hier nirgendwo zu sehen ist. Also er spielt das schon ganz gut. Und zu dem Zeitpunkt stand eigentlich noch fest, dass es ja Stone Cold Steve Austin gegen Triple H heißen würde. Es sollte ja später ein Triple Threat Match werden, wo dann Mankind noch mit drin ist, aber an dem Punkt sind wir nicht, sondern hier sind wir erstmal noch an dem Punkt, wo es eigentlich ein Einzelmatch ist. Und ja, Triple H macht sich hier nicht unbedingt gut Freunde mit Jesse the Body Ventura, der sagt, was ich auch auffällig fand, immer wieder, dass er dafür sorgen wird, dass der beste Wrestler gewinnen wird. Also da geht's nicht um Sports Entertainer oder sonst irgendwas oder Athlete oder was auch immer man heutzutage für Begriffe nimmt, sondern er benutzt immer wieder das Wort Wrestler. Und ja gut, Triple H ist natürlich da.
Ganz kurz dazu, ja. Ich glaube, es hat auch gemacht, um den McMahon tatsächlich zu ärgern. Also zusätzlich den Ventura rein, er ist ja damals auch im Streit vom WWE gegangen, hat später WWE sogar verklagt wegen der Videorechte. Mhm. Und ich glaube, der hat das tatsächlich gemacht. Er wusste damals eine große Nummer, der McMahon braucht ihn, er hat ihm viel Geld bezahlt jetzt, auch dass er auftritt. Ich glaube, der hat das wirklich auch gemacht, um mir den McMahon so ein bisschen aus der Reserve zu locken.
Kann durchaus sein. Also hatten ja mehrfach hier erwähnt. Und ihm wäre das zuzutrauen, sagen wir es einfach so. Und ja, Shaggy, wir bekommen dann auch die Konfrontation natürlich zwischen Triple H und Jesse Ventura. Und dann kommt auch Shawn Michaels dazu, hier noch als zusätzliche Autoritätsperson.
Ja, Shawn Michaels war auch noch mit dabei. Und er sollte ja später am Abend auch dann noch mal zum Main Event quasi führen. So will ich es nennen. Und da hat sich Shawn Michaels ja selber auch noch mal mit reingebuckt in dieses Match.
Genau, als Special Referee ist er dann da eben noch zugegen. Aber vor allem, Markus, muss man hier auch sagen, dass Shawn Michaels eindeutig Stellung gegen seinen alten DX-Kumpanen hier bezieht, oder?
Also muss man auch noch sagen, der Jesse Ventura, der stand neben dem Präsidenten und war auf dem Zeitungstitelcover. Hat er auch nochmal erwähnt. Also, er hat immer wieder so, also ich fand das ein bisschen, ich habe ein bisschen fremd geschämt, wie er immer wieder so auf sich selbst hingewiesen hat. Also was er alles erreicht hat, ich meine, das war ein bisschen übertrieben, aber ja, Shawn Michaels tatsächlich damals als ganz klarer Babyface gegen Triple H. Persönlich übrigens damals Shawn Michaels auf dem absoluten Tiefpunkt, also privat, da war er nicht auf der Höhe. Ich finde, das hat man ihm aber jetzt nicht unbedingt angemerkt, weil ich extra genau aufgepasst habe. Also ich fand, die Performance war völlig in Ordnung. Und ja, er hat sich also hier gegen Triple H gestellt und hat ein Triple Threat Match dann gebucht für diesen Abend. Undertaker, Steve Austin und Triple H. Und da wird es dann um den Titel, um den Platz des Nummer 1 Herausforderers gehen beim SummerSlam. Also es wurde quasi alles nochmal beim SummerSlam auf den Kopf gestellt.
Ja, Genau das. Und Shawn Michaels betont auch im Interview nochmal, dass er ja eigentlich der gewesen wäre, der Triple H überhaupt erst in diese Position gebracht hat. Er sagt sowas sinngemäß wie, ich habe dich erst in diese Welt gebracht, also mach dich vom Acker, Junge. Also da schon ein bisschen unter die Gürtellinie und es gibt auch ein bisschen Geschubse, deswegen ist da Aggression auch durchaus da und Shawn Michaels will kämpfen, aber Jesse Ventura als Politiker weiß, man kämpft nicht mit Fäusten, sondern man kämpft einfach, indem man
macht das hinterrücks, oder wie?
Genau das. Man nimmt jemanden, der eigentlich seinen Number One Contender Spot schon verdient hat, den nimmt man einfach wieder weg und sagt, hier, jetzt machen wir es anders.
So machen wir das als Politiker. Und er hat es ja schon Michaels ins Ohr geflüstert. Der hatte das vorher natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Nee, zum Glück war da wirklich ein Jesse Ventura da, der die Situation unter Kontrolle hatte.
Übrigens, genau. Jesse Ventura, der neben dem Präsidenten stand und der Navy SEAL war, der wird beim SummerSlam der mächtigste Ringrichter aller Zeiten sein, hat er auch gesagt.
Ja, genau das. Wir sehen Backstage, wie Stone Cold Steve Austin in der Arena ankommt. Im Anschluss gibt es Werbung für die Debütausgabe von SmackDown, nicht die Pilotfolge. Wir haben ja letztens einen Themenpodcast über die erste Episode von SmackDown gemacht. Das hier ist jetzt wirklich dann die Debütepisode im August 1999, die da auf der Matte steht. Deswegen passt das auch zeitlich, ich finde hier ganz gut, dass man da eben, das haben wir eigentlich beides ganz gut jetzt hier zusammengebracht, so zeitlich. Und der Aufbau findet jetzt hier schon statt. Die Werbung läuft, damit da auch entsprechend viele Zuschauer einschalten. Und Markus, für die WWF war auch SmackDown natürlich damals eine große Nummer.
Ja, ganz klar, das war auf einem sogenannten Network, das heißt, das gab es damals eben nicht im Kabelfernsehen, sondern auf einem noch größeren Sender und das war auch so ein Prestige-Moment, den man da feiern konnte, deswegen hat man es auch entsprechend gut aufgebaut, UPN übrigens damals hieß der Network und ja, das, aus heutiger Sicht muss ich sagen, eine Show wäre besser gewesen, bis heute, aber kann man halt nichts machen. Es ist halt, ja, es gab ja natürlich auch Thunder auf der WCW-Seite, da hat man ja quasi auch einen ähnlichen Weg gewählt, das ist ganz interessant aus heutiger Sicht. Und die Geschichte wiederholt sich, AEW bringt ja auch bald eine zweite Sendung an den Start mit
Rampage.
Ich habe das wieder vergessen, wollte Revelation oder Revenge sagen, also all diese typischen 0815 Phrasen, aber ja, also irgendwie die Geschichte wiederholt sich im Wrestling, habe ich so das Gefühl.
Ein bisschen, ja, das stimmt schon.
Der Russo zu AEW wahrscheinlich.
Das wäre ein bisschen witzig, komm, das wäre wirklich ein bisschen witzig. Machen wir weiter hier im Text. Es gibt eine Vignette, Shaggy, D'Lo Brown, trainiert hier mit Mark Henry. Mark Henry damals ja mit Gewichtsproblemen, der sollte ja ein bisschen abspecken und ist außer Atem von ein bisschen Jogging und dann schickt ihn D'Lo nochmal hier auf die Extra-Runde.
Ja, der brauchte eine Pause erstmal, der Mark Henry, der hatte nicht die beste Kondition, aber dann kam ja ein Auto angefahren und da kam niemand Geringeres als Jeff Jarrett raus, der ja genau weiß, wo D'Lo Brown mit Mark Henry trainiert und attackierte den dann.
Das ist auch wieder so ein obskures Segment irgendwo, das ist total merkwürdig. Naja, attackiert ihn dann und das ist dann eben der Aufbau für Richtung SummerSlam. Und Jeff Jarrett steht dann auch im nächsten Match, da trifft er auf Val Venus. Und Markus, hier sind wir dann auch schon zu der Zeit, wo Jeff Jarrett so ein bisschen dieses Harassment-Gimmick hat und gerade auch an Deborah sehr viel rummotzt und so ein bisschen aggro den Frauen gegenüber ist.
Ja, im Gegensatz zu den Zuschauern, ich habe wieder aufs Publikum geachtet, da gab es eine Gruppe Männer in BHs. Die hatten ein Schild, wo drauf stand, hey Deborah, show us yours and we show you ours. Also, hat aber dann nicht geklappt. Und ja, Teddy Long als Ringrichter in dem Fall, also nicht als General Manager. Und ja, Jeff Jarrett gegen Val Venis. Ich habe auch zu diesem Zeitpunkt mir gedacht, so, jetzt habe ich richtig Bock auf ein Match. Wir haben jetzt sehr viele Segmente, sehr viel Promos, sehr viel Gerede, sehr viel über Navy Seals gehört. Und jetzt wollte ich einfach mal ein schönes Match sehen, aber das war leider auch nur sehr kurz. Ich hätte gerne mehr von Jeff Jarrett gesehen. In dem Fall war es so, dass Deborah für ein Ablenkungsmanöver sorgen wollte gegen Val Venis, hat aber nicht geklappt. Stattdessen hat sich dann der Val Venis überraschend mit der Blue Thunder Bomb gegen Jeff Jarrett durchgesetzt und der Jarrett war so sauer, dass er nachher dann natürlich, ja, die Deborah, also natürlich meine ich jetzt im Hinblick auf sein Gimmick, die Deborah zu Sau gemacht hat, also beschimpft hat und ihr die Schuld in die Schuhe geschoben hat. Zu Recht, möchte ich sagen. Also nicht beschimpft, aber sie hatte natürlich hier mit diesem Eingriff nicht alles richtig gemacht. Aber das war dann doch zu viel des Guten für den guten Val Venis, der ja auch nicht dafür bekannt ist, dass er den größten Respekt vor Frauen hat. Aber in dem Fall war es sogar ihm zu viel und hat er dann rettend eingegriffen.
Genau. Und da war dann Deborah auch gar nicht so abgeneigt und ist dann im Anschluss mit Val Venis abgezogen.
Ja, hat einen großen Penis.
Genau, fassen wir es einfach mal zusammen. What a head. Ne? Also, keine Ahnung, ganz, ganz wirre Geschichte. Das ist auch wieder so typisch Attitude. Das kann man nicht anders sagen. Also, naja, wir sind Backstage und sehen, wie Stone Cold Steve Austin am Boden liegt. Bitte?
Er ist eingeschlafen.
Das sah ja, so das aus, war schon, oder? Ja, so sah es schon aus, aber da lag ja auch ein gebrochener Zement-Betonblock neben seinem.
Damals später. Also, ich finde, als man da so hingescrollt hat und der lag da einfach, ich dachte, er ist eingeschlafen.
Ah, zu viel, aber
eine Promo von Jesse Ventura vielleicht.
Das kann natürlich auch sein, aber als er dann, oder vielleicht ist er wirklich hingefallen, beim die Promo gesehen, ist er eingeschlafen dabei und gegen den Betonblock, Zementblock gefallen und er ist dabei gebrochen. Oder es war ein Mordversuch, eins von beiden muss es ja gewesen sein.
Genau, auf jeden Fall ist er verletzt und muss ins Krankenhaus gefahren werden. Und das bringt natürlich Shawn Michaels hier auf den Plan, der dynamisch, wie er nun mal ist, Richtung Ring joggt. Deutlich dynamischer als Hulk Hogan auch, muss man dazu sagen. Und der sofort seinen alten Weggefährten hier, Hunter Hearst Helmsley, im Verdacht hat und sagt, hier, du bist doch der Schuldige. Und er sagt hier, nein, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und Shawn Michaels sagt, ich bin der Lehrer, du bist der Schüler. Und du musst heute hier antreten. Und das Match heute Abend ist ein False Count Anywhere Match. Und es geht dann auch um die Number One Contendership. So. Ne? Und Shawn Michaels wird auch noch Special Referee. Und wir brauchen auch noch einen weiteren Gegner, weil Stone Cold Steve Austin ist ja nicht mit dabei. Deswegen nehmen wir China mit in die Runde. Und dann gibt's ja, Shaggy, einen kleinen Konflikt, der nicht ganz mehr die Ex-Mitglieder, aber ein Konflikt zwischen Triple H und China auf jeden Fall.
Ja, Triple H, der ist sich natürlich sicher, China, die wird das nicht machen, die will das nicht, die ist eine Frau, das geht auch gar nicht, das stellt er auch irgendwie klar, aber eine China fühlte sich da schon ein bisschen so auf den, sag mal bei Frauen auch auf den Schlips getreten, ich weiß nicht, ob man das dann so sagen kann. Die war not amused über die Aussage eines Triple H und kurz danach gab es ja noch Diskussion, sie hat auf jeden Fall angenommen, sie wird dabei sein und man hat dann Backstage sich auch nochmal irgendwie auch nochmal minimal gestritten. Also das sollte vielleicht für so ein bisschen Brisanz sorgen.
Ja, genau. Also das ist ja jetzt hier die Weiterführung dieses Opening-Segments. Also Triple H hier eindeutig in der Position des Heels, Markus, der aber immer mehr Hürden überspringen muss, damit er hier an sein Titelmatch kommt. Das finde ich eigentlich so kurios. Aber eigentlich baut man ihn ja hier durch diese Geschichte eigentlich immer mehr auf, oder?
Ja, aber er ist ja selber schuld. Ich meine, es war ja schon so angedeutet worden, dass er es war, der Stone Cold Steve Austin niedergeschlagen hat. Und deswegen hat er das ja schon auch verdient, hier nochmal antreten zu müssen. Aber ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Auch ganz gut funktioniert, finde ich, hat das Outfit von Triple H. Der hatte da diese Jeans-Shorts an und hat ausgeschaut wie der Sid Vicious ein Jahr später. Jetzt weiß ich nicht, wo der Sid Vicious seinen Look her hatte. Ich weiß nicht, warum, aber es ist mir aufgefallen, weil es genau gleich ausgeschaut hat.
Ja. Das stimmt. Sah wirklich ein bisschen merkwürdig aus. Bin ich komplett bei dir. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Auf jeden Fall, Triple H und China sind sich hier nicht einig, aber Triple H schafft es nicht, China zu überreden, dass sie hier aus dem Match zurücktritt, sondern China sagt, try me und bleibt dann eben auch im Match drin. Und dann würde ich sagen, machen wir noch das nächste Match und das nächste Segment und schalten dann nochmal rüber, weil das nächste Match hier ist das Match um die WWF Tag Team Titles. Auf der einen Seite stehen die Herausforderer Kane und X-Pac, auf der anderen Seite die Acolytes. Und Shaggy, dass wir hier ein neues Tag-Team haben, das zeigt man auch gleich, weil X-Pac und Kane haben jetzt einen gemeinsamen Entrance.
Ja, das war, ich weiß nicht, ob es das allererste Mal überhaupt war. Ja. Heute kennen wir es ja, heute sind diese Mashups ja leider gebräuchlich gewesen. Damals war es schon ein bisschen irritierend und hat nicht nur uns oder mich irritiert, auch ein Jerry Lawler hat es am Anfang sehr irritiert. Der hat ja ein paar Mal über die neue Theme, quasi über dieses Mashup gesprochen. Ich fand es aber eigentlich ganz nett, das hat irgendwie in dem Fall zu denen gepasst. Heute mag ich sowas überhaupt nicht, damals war es okay.
Ich mochte das damals auch echt gern. Ich fand auch dieses Tag-Team zwischen den beiden echt cool. Ich glaube, die sind sogar beim Wrestling Observer, glaube ich, sogar Tag-Team des Jahres geworden oder sonst irgendwas damals.
Das sagt also, nichts aus, da haben ja auch total oft die Young Bucks gewonnen.
aber Markus, ich finde, das hat hier ganz gut funktioniert. Und auch das Match an sich, das war jetzt ja auch nichts Besonderes, sagen wir es mal so. Das war ein relativ schnell durchgeführter Titelwechsel, weil man mit den Acolytes nicht Richtung SummerSlam gehen wollte und weil man eine andere Fehde da bevorzugt hat. Aber das war zumindest schon mal eine gute Methode, um hier diese durchaus prominent gefeaturete Fehde nochmal darzustellen und anzuheben, oder?
Ich fand es eigentlich für Attitude-Verhältnisse sogar relativ lange für so ein Midcard-Match, weil normal haben wir irgendwie so diese 2-3-Minuten-Matches. Also ich fand das auch, ich fand das gut. Die Crowd ist vor allem bei Kane sehr gut abgegangen und überhaupt da super Stimmung zu dem Zeitpunkt. Davor war es ja so Hit and Miss, sag ich mal. Beim ersten Match war eigentlich, beim Gangrel-Match war recht wenig Stimmung für damalige Verhältnisse, aber da ist die Crowd richtig abgegangen und tatsächlich hat man ja hier ich sag mal, fast out of the blue auch den Titelwechsel gebracht, was ich dann doch überraschend fand. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, dass in der Sendung passiert ist. Es gab da den X-Pac, der sich beim Finisher von Farooq rausdreht, dann seinen X-Factor zeigt und dann ein Cover durchbringt, was interessant war. X-Pac liegt also auf dem Oberkörper von Farooq und der Farooq zappelt komisch mit den Beinen. Das fand ich irgendwie ganz lustig, weil, ich weiß nicht, ist der X-Pac jetzt zu schwer? Ich weiß es nicht, aber ja, nein, es war schon ein gutes Match und Titelwechsel, wie gesagt, für mich auch überraschend, hat man auch an den Reactions im Publikum gemerkt. Und ja, der Titelwechsel war aber nicht das Einzige, was an diesem Segment legendär war, denn dann wurden wir wirklich Zeugen eines wahrlich historischen Momentes.
Ich habe es schon vorweggenommen, das tut mir total leid. Ja, der historische Moment war nicht der Road Dogg, der dazu kam und mit denen gefeiert hat, sondern man hat ja gemeinsam dann nochmal in alter DX-Manier ja die Two Words präsentieren wollen. Und Kane sollte schon ansetzen, das zu sagen, mit seinem Voice-Gerät, aber den hat das ja sonst in der Zeit bisher immer benutzt hatte. Kane hatte ja nie normal gesprochen, sondern hat wirklich dieses Gerät immer in den Hals gesetzt und damit gesprochen. Das war jetzt das erste Mal, man hörte ein Suck it ohne die Voicebox.
Ja, das ist doch toll, oder? Ich meine, ja. Du denkst, heutzutage, vor wenigen Wochen hat er eine Hall of Fame-Rede gehalten, damals hat er zum ersten Mal gesprochen, der hat schon weit gebracht und wir waren dabei. Also ja. Ich war ergriffen, muss ich sagen.
Ist Ken eigentlich auch Navy Seal?
Nein, aber auch Bürgermeister, ist auch in der Politik.
Immerhin. Deswegen ja. Vielleicht war diese Show der Initialfunken für Kane, dass er festgestellt hat, dass er sein Leben ändern möchte. Ja. Weiß ich meins, vielleicht.
Aber nicht nur wir waren dabei, sondern auch der Undertaker und Big genau. Show waren dabei.
Genau, das. Ich wollte ein bisschen Spaß machen. Genau, da gab's noch mal den Beatdown und das ist ja dann auch die, ja, die Überleitung quasi Richtung SummerSlam. Da gibt's ja dann das Tag Team Title Match zwischen diesen beiden Teams und dann kann ich es ja schon mal vorwegnehmen. Da waren X-Pac und Kane dann auch ihren Titel wieder los. Relativ schnell. Aber auch das, ich mochte die Fehde damals. Ich mochte auch Undertaker und Big Show als Team irgendwo ganz gerne. Das hat ja auch Big Show ganz gut getan. Wir bekommen ein sehr obskures Backstage-Segment im Anschluss, Shaggy. Und ich musste so ein bisschen an Revival denken, als ich das gesehen habe. Weil nicht nur, weil es da eine komische Massage gegeben hat, eine Arschmassage, sondern weil im weiteren Verlauf ja auch noch ja Rötungen aufgetreten sind.
Also ich war erstmal im ersten Augenblick irritiert, weil ich dachte, ist das jetzt gerade eine Live-Kamera in meinem Raum? Weil ich war in einer ähnlichen Position gerade und lag da auch so schön da und habe mich auf meine Hinternmassage gefreut. Und dann sah man da Billy Gunn, der ja auch sowas Ähnliches bekommen hat, ja, mit Spezialbehandlung. Warum lacht der Markus denn da?
Ja, ich stelle mir das gerade vor, du guckst irgendwie Monday Night Raw, lässt er dabei den Hintern massieren.
Ja, aber und dann passiert das gleiche im Fernsehen, das ist schon irritierend.
Twilight Zone. ja, also ganz, ganz obskur. Das war ja auch wieder diese GTV hieß das damals, ne? Diese Überwachungskameras, die da aufgehangen worden sind, um mehr Realismus in die ganze Geschichte reinzubringen.
Ja, ganz genau. Wer steckte dahinter? Wisst ihr es noch? Es war natürlich der Hornswoggle.
Nein, es war der Macho Man. Hast du nicht die Doku gesehen auf A&E? Der hat ja ganz gerne auch hier Kameras offensichtlich platziert.
Ja, es war wahrscheinlich der Macho Man. Oder doch der Hornswoggle, wir wissen es.
Vielleicht war es auch einfach der Russo, wie immer. genau, und damit, also die erste Stunde endete ja dann quasi in diesem Tag-Team-Match irgendwo und das Backstage-Segment, das mussten wir jetzt noch unbedingt mitnehmen hier und kurz Zeit später gab es ja dann auch noch die Mitteilung, dass Billy Gunn auch noch hier eine allergische Reaktion davon getragen hat, von dieser Massage. Und er hat ja extra nochmal nachgefragt.
Was, Shaggy? Ich schau mal kurz nach, warte. Oh. Ja, lass uns mal lieber dann zu Nitro schalten.
Okay, lass mal. Da kriegst du keine allergische Reaktion von.
Es kommt drauf an, wer jetzt kommt.
Okay, schalten wir rüber. Wir sind wieder zurück bei Nitro, werden dort begrüßt von den liebenswerten Nitro Girls und vor allem danach auch im Ring von Mean Gene Okerlund und der bringt erstmal hier den Macho Man Randy Savage raus und
Gorgeous George.
Ja,
nee.
Und
nee. Gell? Aber nee, er hat sie doch angekündigt, wo war
ja,
sie?
Ach so, ja. Angekündigt, ja, aber sie war nicht da.
Nee,
ja,
sie war nicht da, sondern sie war nur per Schild da, weil da war ja irgendwie ein Schild, wo drauf stand Macho for President und Gorgeous George as Intern. Ne? Und wo Mean Gene doch direkt gesagt hat, hier, das würde mir gefallen.
Schon wieder Politik. Also, das ist unglaublich, oder?
Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe den ersten Teil der Macho Man Promo nicht verstanden.
Naja, also, es ging darum, dass Gorgeous George ja nicht da war und der kam zu so einem Zusammentreffen mit Dennis Rodman und der Macho Man hat wohl die Gorgeous George hier eingesperrt, um vor dem Rodman zu versteckt. Ich meine, hat er auch ganz gerne gemacht, offensichtlich, mit seinen Frauen und hat aber angekündigt, dass die, also wenn er mit dem Rodman fertig ist, dann wird Gorgeous George wieder zurückkehren. Er hat aber erstmal auch noch eine Hitliste mit 4 Leuten, die wir jetzt nacheinander abarbeiten. Kevin Nash, Sid Vicious, Hollywood Hogan und Dennis Rodman. Ja, und außerdem, Rodman hat er gesagt, du hast deine Hände an George angelegt und nun werde ich dich töten. Also, interessanterweise möchte ich nur ganz kurz noch vorwegnehmen, er hatte diese Hitliste, tatsächlich hat er aber in dem Fall das Match aufgebaut mit Dennis Rodman bei Road Wild. Dazu kam es auch dann ein paar Tage später. Und danach hat der Macho Man aber nur noch 2 Auftritte bei WCW gefeiert. Also das war eigentlich schon die absolute Schlussphase überhaupt von der großen Wrestling-Karriere des Macho Man, wenn man jetzt einfach mal das Trauerspiel bei TNA außen vor lässt. Das war der Macho Man ganz am Ende seiner Wrestling-Karriere.
Ja, auch ein bisschen traurig. Er wirkte hier auch irgendwie sehr deplatziert in meinen Augen. Also das wirkte ganz, ganz komisch. Und die Promo wirkte auch irgendwie, da war keine Struktur drin. Deswegen habe ich auch gemeint, ich habe das nicht verstanden, was er da wirklich jetzt erzählen wollte. Und da fehlte mir irgendwie sehr viel, was er da mir näher bringen wollte. Wir haben im späteren Verlauf noch Dennis Rodman gesehen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich glaube, dann können wir hier erstmal in der Matchup-Folge weitermachen.
Auch noch, ja, noch einen Punkt noch zum Macho Man. Als er rausgekommen ist, hat er ja die Hände abgeklatscht. Und
stimmt,
in der Fehde bin ich mir auch gar nicht sicher, wer der Heel und Face war, weil eigentlich war ja dieser Schwarze, der Böse, ich weiß es nicht, der Anabolika aus den Macho Man, der war eigentlich ein Heel und ich habe das alles nicht verstanden. Der wurde auch wahnsinnig bejubelt in Boise, Idaho.
Ja, und Dennis Rodman ist mit Müll beworfen worden, also das fand ich dann schon relativ eindeutig, wer da der Heel und Babyface gewesen
ist. Ja, von den Zuschauern her, aber vom Aufbau her meine ich jetzt einfach. Weil,
nee, das war überhaupt nicht klar.
Ne, weil Savage ja auch mit dieser Gewalt gegen Frauen und so weiter, also das war alles ganz, ganz komisch.
Ja, alles sehr merkwürdig. Anschluss gibt's noch mal ein bisschen Werbung für Road Wild und hier schaut's euch auf eurem Kabelanbieter an und so weiter und so fort. Und dann kommen wir zu dem 5. Match des Abends inzwischen schon. Da haben wir auf der einen Seite Eddie Guerrero und Rey Mysterio und dann auf der anderen Seite Dave Taylor und Chris Adams mal im Match hier. Also die guten bösen Engländer gegen die Filthy Animals eigentlich. Und was ich hier erstmal sehr mochte zu Beginn, das ist so eine kleine Side-Note von mir persönlich, war diese Abfolge von Headscissors, die wir hier gehabt haben, wo Dave Taylor diese europäischen Kopfscheren gesprungen ist, wo man eher mit den Unterschenkeln zugreift und Eddie Guerrero dann im Konter die wirklich mexikanischen Hurricanranas hier gesprungen ist. Das fand ich sehr schön. Ansonsten war das natürlich ein Aufbaumatch für Eddie und Ray hier, die mega over gewesen sind und die anderen waren halt eben die bösen Briten, die hier stunk gemacht haben, oder Shaggy?
Ja, wobei Chris Adams ja in der Regel eigentlich nicht als Heel aufgetreten ist, aber man brauchte einen bösen Engländer. Ich meine, Chris Adams, das ist ja auch wirklich eine Wrestling-Legende gewesen. Gerade Markus als World-Class-Championship-Wrestling-Anhänger, glaube ich, großer Chris Adams-Fan. Und hier an der Seite von Dave Taylor, also die beiden britischen Veteranen gegen Rey Mysterio, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Und
ja, oder? Ich dachte auch, der hat ja New Jack verkleidet oder so und mit der Glatze und ohne Maske, was man auch erwähnen sollte, wer es nicht gesehen hat, was die meisten von euch ja sein werden. Also Rey Mysterio ohne Maske mit Gefängnis-Outfit, das war auch gewöhnungsbedürftig. Dave Taylor übrigens auch ein hervorragender Wrestler und ein sehr korrekter Dude, kann tolle Geschichten erzählen. Ist mir da in Hannover aufgefallen kürzlich auch schon wieder, durch Corona hat sich ja die Zeit so stehen geblieben. Prinzipiell 4 gute Wrestler, ich muss aber ganz ehrlich sagen, Chris Adams damals nicht mehr auf der Höhe des Geschehens, hatte ja auch sehr viele Drogenprobleme und ich finde, gerade zwischen Ray und Adams war das Timing hier, hat oft nicht funktioniert, gerade von Adams Seite.
Ja, da gab es ja diese eine Szene, wo Ray, glaube ich, durch die Beine rutschen wollte und Adams nicht rechtzeitig irgendwie die Beine auseinandergekriegt hat, sodass es dann irgendwie so ein Dropkick gewesen ist und das sah ein bisschen merkwürdig aus, das stimmt. Da war einiges dabei. Am Ende war das Finish dann eben Top Rope Hurricanrana von Ray und dann eben der Frog Splash und dann war die Geschichte hier gegessen. Und Shaggy, es gibt noch mal einen Eingriff zum Abschluss, aber zum Glück wenigstens nach dem Pinfall.
Ja, Deadpool, wir haben sie ja schon am Anfang der Show auch nochmal gesehen, die kam hier nochmal und aber blieben da nicht lange alleine, denn noch jemand kam zu Hilfe, Kidman, der ja auch freundschaftlich verbunden war zu dem Zeitpunkt auch schon mit dem Gefängnis Ray und Eddie Guerrero, kam denen nochmal zu Hilfe und das sollte ja auch nochmal ein Aufbau letzten Endes sein, dann auch für Road Wild.
Frisch aus dem Jugendknast.
Aus dem Kinderknast, glaube ich, eher, wenn man ihn so gesehen hat.
Ja, genau, da war es eben der Aufbau. Kidman hat dann eben den Safe gemacht im Nachgang und da formt sich dann eben schon hier eine weitere Gruppierung. Das soll sich dann auch im weiteren Verlauf noch weiter fortsetzen, weil im nächsten Match sehr viele Matches bei Nitro auch, muss man ganz klar sagen. Also auch im Vergleich zu Raw, der Wrestling-Anteil gefühlt ein ganzes Stückchen größer. Und nächstes Match ist der Kampf zwischen Kidman und Disco Inferno. Und da wusste ich am Anfang auch nicht genau, wer ist jetzt hier eigentlich Babyface und wer ist Heel. Das wurde dann relativ schnell klar gemacht, weil Disco auch over ist, einfach durch die Musik und durch das Tanzen und so. Aber Disco erstmal hart zur Sache gegangen. Erstmal gab es so einen fiesen Over-the-Top-Rope-Bump, so habe ich es genannt, von Kidman. Also er hat ihm das Seil rausgeworfen. Kidman hat das mit einem Backbump genommen. Also auch das frage ich mich, warum man das bei einer normalen Weekly machen muss oder warum man das überhaupt machen muss. Das ist, glaube ich, nicht so gesund, wenn man das häufiger tut. Und dann haben wir auch einen Disco Inferno, der hier wirklich hart zur Sache geht, außerhalb des Rings und Kidman wirklich in Bedrängnis bringt. Und ich habe es im Vorfeld schon hier besprochen. Ich war hier in dem Match drin. Ich fand das richtig gut. Das war ein richtig gutes, flottes und auch dramatisches Match, was wir hier gehabt haben, und Disco Inferno auch mit ein paar Aktionen, die mich richtig überzeugt haben. Also sei es jetzt irgendwie Piledriver oder auch die ganze Ringpsychologie, die hier dabei gewesen ist. Wie er zum Beispiel, einen Sunset Flip von Billy Kidman verkauft hat, wo er einfach erstmal so getan hat, so ich kann mich halten, dann will er zuschlagen und dann, aber nein, ja, ich verliere das Gleichgewicht und wirf dich nach hinten. Fantastisch. Ne, Markus?
Ja, ich habe es ja schon einige Male hier bei Head to Head auch erwähnt. Ich werde auch nicht müde, das zu erwähnen, gerade nach dem Match. Ich finde, Disco Inferno ist auch aus heutiger Sicht ein sehr, sehr unterbewerteter Wrestler. Der war wirklich im Ring verdammt gut. Natürlich hat er das Comedy-Gimmick, war auch kein Main-Eventer. Muss auch nicht jeder immer Main-Eventer sein oder was auch immer. Aber ich finde, Disco war ein wirklich, wirklich guter Mid-Card-Wrestler. Und gerade diese Szene, die du gerade auch erwähnt hast, mit diesem Sunset-Flip, diese Kleinigkeiten eben, die fehlen mir auch bei sehr vielen Wrestlern. Die habe ich mir auch aufgeschrieben, eben wirklich, also getan hat, so hat der zuschlagen, alle dachten, der kommt jetzt aus dem Sunset Flip raus, dieser übliche Spot eigentlich, und dann wird er doch noch hier zum Pin rübergebracht. Das war super, und auch generell hat mir auch das Match wirklich gut gefallen. Das war astrein, und astrein war eigentlich auch dann das Finish, weil das war ein Michinoku Driver vom Seil von Billy Kidman, sieht man so auch nicht alle Tage, also Richtung Finish, es war noch nicht das Finish, aber es am Ende, in der Finalphase des Matches, weil es gab ja in dem Fall wieder mal kein klares Ende, aber so diese Aktion habe ich mir auch aufgeschrieben, weil auch das hat mich beeindruckt.
Da gab es ja dann auch mal den Eingriff. Der Michinoku-Driver vom Seil war von Vampiro gegen Kidman.
Ja, stimmt. Ja, Quatsch. Ist ja wurscht. Aber nichtsdestotrotz war es ein sehr gutes Match.
Nee, das Match war super, aber es gab ja hier gar kein cleanes Finish, sondern es war ja ein Run-In, den es dann am Ende gegeben hat, Shaggy, weil da haben ja dann Deadpool wieder attackiert, nämlich kurz bevor Kidman hier seinen Shooting Star Press zeigen konnte. Und dann gab's den Beatdown und dann eben den Michinoku-Driver von Vampiro gegen Kidman.
Genau, aber dann kamen dann auch nochmal die anderen Leute nochmal, die wir eben im Match zuvor schon gesehen haben, Eddie und auch Way zur Hilfe und Unterstützung, und die Heels waren dann weg und die vier standen im Ring, und da gab's auch eine komische Aktion, wie ich finde. Also Disco wollte ja dann irgendwie die Hand reichen und Way hat ihn irgendwie so ganz kurz umarmt und dann ist Disco irgendwie abgehauen. Vielleicht wollte er sich nicht von einem kleinen Jungen im Gefängnis-Outfit umarmen lassen, ich weiß nicht.
Der ist auf jeden Fall richtig angesprungen, oder der
Ray? Ja, so richtig,
ich hab das gar nicht verstanden. Wollte jetzt einen Heiratsantrag machen oder was auch immer. Der ist ihm so richtig in die Arme gesprungen und dachte sich ja Disco auch, ja, Leute, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu viel.
Ja, und Shaggy.
Ja, und ist gegangen. Also ganz einfach, klar, das war die Aktion. Aber die sollten ja später auch dann tatsächlich irgendwann auch nochmal gemeinsam ein bisschen im Ring agieren. Aber zu dem Zeitpunkt war Disco noch nicht so weit.
Genau. Weiter geht's mit nochmal kleinen Hinweisen Richtung Road Wild, also hier als Go-Home-Show wird hier sehr, sehr viel beworben natürlich, damit man möglichst viele Pay-Per-Views verkauft. Und dann bekommen wir ja ein Match ehemaliger Tag-Team-Partner hier gegeneinander. Markus, du hast gesagt, Scott Norton hat ein bisschen vergessen, dass er nicht mehr in der NWO ist irgendwo. Aber wir bekommen Scott Norton gegen Buff Bagwell. Vicious and Delicious hießen die damals, oder?
Ganz genau. Vielleicht noch einen Punkt nur zu dieser Road Wild Promo. Da wurde erwähnt, Hogan hat 2 von 6 World Titles bis dahin in Sturgis gewonnen. Waren immerhin 33%, und deswegen ist das sein Event. Ich fand das ganz nett, dass man das halt so aufgegriffen hat. Aber ja, Scott Norton mit dem NWO-Outfit ist mir auch sofort aufgefallen. Ich meine, es gab ja die NWO Japan, vielleicht deswegen, aber ich fand es einfach trotzdem total deplatziert, weil irgendwie die NWO da gar nicht mehr Thema war. Und er hat das, war ihm wohl egal. Und egal war auch den Kommentatoren diese gemeinsame Geschichte der beiden, Vicious and Delicious, war eigentlich ein ganz gutes Tag Team damals in der, sagen wir, der Frühzeit, als die NWO so ein bisschen expandiert ist innerhalb der Promotion. Und das wurde kein einziges Mal erwähnt. Ich fand das ganz merkwürdig.
Ja. Da hat man einmal die Vergangenheit komplett außer Acht gelassen. Aber was da natürlich auch kurios gewesen ist, dass Norton auch ohne Musik rausgekommen ist. Also,
und ohne Bock, nur so, dachte ich zuerst, oder? Er hat so einen total teilnahmslosen Blick, hat er irgendwie aufgesetzt. Norton eigentlich auch ein geiler Wrestler, also fand ich auch immer, hat er schon was hergemacht und war irgendwie so ein Wrestler der alten Schule, aber der hat bei dieser Entrance für mich so ein bisschen so gewirkt, so, jetzt spule ich mein Matchup und dann gehe ich hoffentlich bald wieder.
Ja, so hat sich's angefühlt. Vielleicht lag es auch am Finish, wo er keinen Bock drauf gehabt hat, Shaggy, weil Buff Bagwell war ja auf dem Weg Richtung Match gegen Ernest the Cat Miller bei Road Wild und der sollte dann auch eingreifen und der hatte ja damals Sonny Ono hier an seiner Seite gehabt und da gab's noch einen Aktenkoffer, der zum Einsatz gekommen ist und ein bisschen durcheinander und am Ende hat dann irgendwie diese alte Bande doch wieder so ein bisschen gehalten, weil Norton hat ja dann auch Miller vertrieben, also irgendwie habe ich das alles nicht verstanden.
Ja, und es gab ja auch noch den Blockbuster mit Sonny Ono. Sonny Ono, ja, vielleicht der bekannteste Japaner, der je im Wrestling-Business aktiv war, oder wollt ihr mir da widersprechen? Der hat ja wirklich auch alle Japaner gemanagt, die es damals überhaupt auf der Welt gab. Das war der Manager der Japaner. Einfach schön, Sonny Ono mal wieder zu sehen. Also von dem würde ich mir auch einen Gebrauchtwagen kaufen.
Der hat selbst die Japaner gemanagt, die keine Japaner waren.
Genau.
Der Gebrauchtwagen ist gut, weil Sonny Ono war ja früher ein Geschäftspartner von Bischof und so ist er auch ins Wrestling gekommen.
Genau.
Die haben ja damals diese Karate-Kämpfer quasi verkauft oder versucht zu verkaufen und da wirst du wahrscheinlich dann auch damals schwach, oder wärst du schwach geworden, wenn dir der Sonny Ono einen kleinen Karatekämpfer verkauft hätte. Ich habe aber tatsächlich, also vielleicht wisst ihr das Ende auch nicht verstanden, weil, also es kam mir dann der Cat und der Scott Norton hat der Cat mit einer Clothesline niedergestreckt und dann hat der Ringrichter abgebrochen und Buff Bagwell zum Sieger ernannt und ich habe das nicht verstanden. Der Norton war sauer, der Buff hat sich total gefreut, hat irgendwie in Richtung Backstage war auch gesagt, hey, ich bin doch immer der Geilste, hey Leute. Und ich fand das total komisch. Das hat ganz merkwürdig.
Ja, es hat von vorne bis hinten keinen Sinn ergeben, was hier passiert ist. Und also auch als jemand, der jetzt da eingeschaltet hätte, du hättest das von vorne bis hinten einfach nicht kapiert. Das ist kein gutes Storytelling, was wir hier gesehen haben. Und die Charaktere wurden nicht vernünftig dargestellt. Und Buff Bagwell war hier auch schon unerträglich, oder? Also ich fand ihn hier so drüber. Das fand ich absolut grauenvoll. Aber naja. Road Wild muss ja irgendwie aufgebaut werden. Wir bekommen nochmal die Nitro Girls als kleinen Trainer und nochmal ein Hinweis auf Road Wild, weil da treffen ja die wieder formierten Harlem Heat auf die Triad, also um die Tag Team Titles. Und das ist dann auch gleich der Hinweis für das nächste Match. Kenyon trifft auf Booker T. Und ja, Markus, die Triad, muss man vielleicht nochmal erklären, wer waren das damals? Weil die geben ja hier auch erstmal zu Beginn eine Promo und da ist gerade ein Bam Bam Bigelow jemand, den man in der Position vielleicht gar nicht so im Kopf hatte.
Ja, genau, die Jersey Triad haben sie da mit vollem Namen geheißen. Das waren eben DDP und sein Kumpel Chris Kanyon und dann hat man einfach quasi den Bam Bam Bigelow noch reingepackt, der von ECW Richtung WCW gewechselt ist und hat man einfach so einen Stable präsentiert, der irgendwie, die hatten ja nichts Einheitliches, die waren halt irgendwie so drei Dudes, die zusammengekommen sind und irgendwie plötzlich aus New Jersey waren, was ja vorher auch nicht da war. Also, denn Bam Bam kommt aus New Jersey, von Asbury Park, aber irgendwie DDP und Canyon wurden jetzt irgendwie da nie so groß verkauft, aber hat das halt probiert und war eigentlich auch, es war okay, finde ich, hat mich damals auch nicht gestört. Was mich ein bisschen mehr gestört hat, war vielleicht in dem Fall im Publikum. Ich meine, es ist eine lange Show und einem ist da, glaube ich, so heiß geworden. Er hat sich den Oberteil inzwischen ausgezogen. Und ich das war so ein richtig, ich weiß es nicht. So wie direkt aus dem Trailerpark, darf man das sagen?
Ja, das darf man sagen.
Da ist mir total negativ aufgefallen bei dieser Promo, die DDP ja zu Beginn des Matches gehalten hat. Und da ging es einfach nur darum, dass er gesagt hat, Benoit, ich nehme deine Herausforderung an. Also da gab es ja eben, wir haben ja gesagt, Benoit, neuer US-Champion. Da gab es den Eingriff. Und da hat man quasi an einem Abend zwei Dinge in Gang gebracht. Titelwechsel und dann gleich die nächste Geschichte für Benoit, weil man ja auch nicht mehr so viel Zeit hatte Richtung Road Wild.
Genau. Und dann hat man eben hier noch ein paar schlechte Witze gemacht, Shaggy. Das ist ja eigentlich so deine Aufgabe.
Naja, fandst du, dass das schlechte Witze waren? So, das hat doch irgendwie auch zu denen irgendwie letzten Endes gepasst. Kenyon, ja, jemand, der leider auch ein tragisches Ende hatte, ja. Muss man ja sagen. Das war schon ein Wrestler mit Talent.
Auch.
Ja.
Ja, genau, beide. Genau, du hast vollkommen recht. Beide natürlich eine tragische Geschichte genommen. Aber ich mochte die Zeit tatsächlich. Ich mochte Detroit so ein bisschen. Ich finde, die haben sogar relativ gut funktioniert. Also ich musste immer so ein bisschen an Triple Threat denken von ECW, gerade weil Bam Bam sicherlich auch mit dabei war. Aber irgendwie hatte das trotzdem, ich mochte Kenyon sehr, weil ich fand, das war ein sehr unterschätzter Wrestler auch.
Ja, ja.
Sicherlich nicht das größte Charisma, aber der war schon wirklich im Ringen guter. Also ich fand die gut damals. Und wurde ja mit dem Match auch die Geschichte mit Harlem Heat aufgebaut, auch nochmals für World Wild.
Genau. Ja, ich fand Bam Bam in dieser ich hau hier den Gag raus irgendwie und wir alle sprechen gemeinsam ins Mikro. In dieser Rolle sieht man ihn irgendwie nicht oft. In dieser Rolle kennt man ihn auch gar nicht so, sondern man sieht immer dieses Monster irgendwie, was dann in dem feuerfarbenen Anzug irgendwie durch die Gegend fliegt und seine Gegner zerstört, dass er dann hier auch so ein bisschen Comedy macht quasi, um seine Gegner zu verhöhnen. Das hat man da ja eher seltener gehabt. Also das hat man nicht so im Kopf, so meinte ich das. Ansonsten hast du natürlich vollkommen recht, das ist Aufbau hier. Und eigentlich sind Kenyon und Booker auch natürlich in der Lage, hier ein richtig gutes Match zu ziehen. Das war hier aber gar nicht gewollt, sondern am Anfang ist die Triad rausgeschickt worden. Aus irgendwelchen Gründen durfte Stevie Ray natürlich bleiben. Der hat dann auch die erste beste Chance genutzt, um Kenyon draußen zu attackieren. Es gab im späteren Verlauf noch einen Ref-Bump, dann war die Triad wieder zurück, dann gab es einen Belt-Shot gegen Booker T und im Abschluss einen Flatline und Three-Count. Also, Markus, die hat man es auch fast schon ein bisschen übertrieben mit den kreativen Freiheiten, die man sich so nehmen könnte, oder?
Ja, in Richtung des Pay-Per-Views fand ich das völlig in Ordnung tatsächlich, dass man hier kein klares Finish gebracht hat. Ich meine, es gab immer einen Cover und keinen Abbruch. Gab halt sehr viele Eingriffe. Gut, das wurde später dann nochmal auf die Spitze getrieben im Jahr 2000. Aber ich finde, es hat in dem Zusammenhang, hat mich das gar nicht so gestört an diesem Abend generell.
Okay, dann lassen wir es so stehen. Steggy, möchtest du noch was dazu sagen?
Nö, nicht unbedingt, außer, dass ich irgendwie nochmal sagen muss, who's better than Kenyon?
Everybody! dann machen wir noch das letzte Segment hier noch und dann heben wir uns den Main Event dann für später auf und machen dann erstmal noch Raw zu Ende. Wir haben bekommen ein weiteres Interviewsegment, Mean Gene im Ring mit Dennis Rodman. Und was mir hier aufgefallen ist, dass Dennis Rodman hier zu der NWO-Musik in den Ring kommt.
War das eingespielt?
Ich vermute, das ist das WWE Network gewesen, ja. Weil er hat zur damaligen Zeit, glaube ich, Voodoo Child benutzt und an den hat ja die WWF oder WWE keine Rechte mehr.
Genau, erst mit Hogan's Song Voodoo Child, das war genau. Ja der Song, der Hogan auch damals benutzt. Mit dem ist er damals wohl zum Ring gekommen. Ich war auch verwundert, habe dann nochmal nachgegoogelt, das war auf jeden Fall Voodoo Child von Jimi Hendrix, der eigentlich damals begleitet. Das hat man auch so ein bisschen an der Körperhaltung auch gesehen und das, was Markus vorhin bei Macho Man gefehlt hat, das bunte normale Macho Man Outfit, das hat ja Dennis Rodman hier eigentlich mehr oder weniger getragen.
Dennis Rodman kam auch direkt aus den 70ern, oder? Der kam so ein bisschen so aus wie aus Chef oder sowas.
Aus den 70ern war ja auch das, was er gesagt hat, muss man sagen. Weil er gesagt irgendwie, Gorgeous George möchte mit mir zusammen sein, so wie alle Ladies und ich werde George zu meiner Bitch machen und so. Also diese Fehde, ja, da haben wir eigentlich, da haben wir zwei Männer, die Frauen furchtbar behandeln gegeneinander. Wem soll man denn da die Daumen drücken?
Keine Ahnung.
Das ist grauenhaft, ehrlich gesagt. Die Zuschauer auch. Die haben ja, du hast es schon vorhin nämlich erwähnt, deswegen sage ich es jetzt auch schnell, die haben ja mit Müll auf den Dennis Rodman geworfen, der am Anfang ja sogar die Zuschauer noch begrüßt hat, aber den wollten sie dann auch nicht sehen, aber also diese Fehde oder diese Promos von beiden auch, also das ist ja total grauslich. Also, wem soll man denn da die Daumen drücken?
Keinem. Kannst du dem Zuschauer die Daumen drücken, dass es schnell vorbei ist im Endeffekt? Also ich habe mich auch gefragt, beide waren absolut unsympathisch, die Story ist uninteressant und die Motive dahinter sind grauenvoll einfach. Also ich habe da auch noch vorgesessen, hab im Kopf geschüttelt. Und der Macho Man ist ja jemand, der emotionale Geschichten erzählen konnte und so. Also ganz schlimm. Und Dennis Rodman, der sich auch noch hier dann verhaspelt hat irgendwie, da wo dann den guten Randy dann auch Randall genannt hat und dann sagt irgendwie, ach, wie auch immer dieser Macho Man, dieses Macho Man Arschloch heißt oder sonst irgendwas. Ich hol mir die und dann mache ich die zu meiner Schlampe. Also
so wie ein Face eigentlich auch spricht, gell? Also ein Face, genau. Wie er dargestellt werden sollte. Und das Coole war ja, der coole Face, der coole Dennis Rodman ist ja am Ende auch noch einfach mal weggelaufen,
genau.
Weggerannt, als der Macho Man zum Ring kam. Also ja. So präsentiert man einen guten Face.
Ich weiß es auch nicht. Und das war dann das Co-Main-Event-Segment, ehe wir dann zu dem Six-Man-Tag zwischen Kevin Nash, Sid, Rick Stein auf der einen Seite und Hulk Hogan, Sting und Goldberg auf der anderen Seite kommen. Aber ich würde sagen, bevor wir hier die Sahnehaube auf diese Ausgabe von Nitro verspeisen, springen wir nochmal zurück zu Raw und beenden da die Show, weil da waren wir ja am Ende der ersten Stunde angekommen und es geht weiter mit Highlights nach der Arschmassage. Da kommt das nächste Match und das ist was für Shaggy eigentlich. Ne? Da haben wir zum einen Joey Abs von der Mean Street Posse. Wir wissen, Shaggy ist ja auch ein heimliches Mitglied der Mean Street Posse gewesen. Ja, also ja. Zumindest was die Auswahl seiner Polunder angeht. Das hab ich auch aufgeschrieben.
Also ich war auch ein Fan der Mean Street Posse, ich mochte die sehr und Joey Abs, der natürlich auch einzige wirkliche Wrestler der Mean Street Posse letzten Endes, der auch noch übrig war. Wir wissen, dass ein Test hat im Vorfeld die anderen beiden, Pete Gass und
Rodney Max,
das war nur Rodney, der hatte nur einen Vornamen, der einzige, der konnte sich nur einen Vornamen leisten, bevor er aus Leichenhause kam. Die hat er vorher schon mal auseinandergenommen gehabt und die waren aktuell verletzt und Shane McMahon begleitete hier auch Joey Abs mit zum Ring. Übrigens hat er auch mitkommentiert, das war auch nicht unbedingt gut. Aber der Partner von Joey Abs ist natürlich eine Wrestling-Legende. Jemand, der nicht nur am Mic unglaublich gut ist, sondern auch im Ring immer noch zu einem der Größten zählt. Ich weiß nicht, ist er schon in der Hall of Fame? Auf jeden Fall zukünftiger, wahrscheinlich auch Main-Eventer der Hall of Fame-Aufnahme. Der Kämpfer schlechthin, Steve Blackman.
Es war wunderschön. Wunderschön, wie du es gesagt hast, Shaggy. Ja, also wir haben jetzt quasi zwei Fäden, die miteinander so ein bisschen über Kreuz geführt werden, um das so ein bisschen seriöser aufzubereiten. Auf der einen Seite Test gegen Shane McMahon und die Mean Street Posse, auf der anderen Seite eben die MMA-Kämpfer Steve Blackman und Ken Shamrock und das manifestiert sich dann hier auch im Match. Es ist ziemlich chaotisch, Shamrock und Blackman brawlen viel draußen, Test nimmt Joey Abs auseinander und am Ende bricht er ihm dann eben den Knöchel, um das mal so ganz runterzubrechen. Also Markus, das hier ist eine schnelle Nummer, oder?
Ja, es gab in diesem Match genau einen Mann mit Charisma, das war Ken Shamrock. Und ich lese einfach mal jetzt Wort für Wort aus meinen Notizen vor. Mean Street Posse immer so gekleidet wie Shaggy. Schnösel, Rufzeichen. Und das war das Gimmick von denen. Und das lese ich vielleicht auch noch vor. Das Match ist mir völlig wurscht. Also wirklich, ich war da überhaupt nicht. Also Ken Shamrock fand ich geil, wie noch immer. Das ist ein unglaublich krasser Typ eigentlich, der so hohe Intensität auch ausstrahlt und Glaubwürdigkeit, aber irgendwie dieses Match, das war mir also sowas von wurscht zu diesem Zeitpunkt, weil die bei alle anderen keine ausstrahlen und irgendwie der Test, der sich da irgendwie durchkämpft gegen Shane und seine Jungs und einen nach dem anderen aus dem Rennen nimmt, also der hat ja von der Mean Street Posse einen nach dem anderen verletzt bis zu diesem Match eben und dann war nur noch der Shane übrig. Das hat er alles gemacht für seine Stephanie, weil der Shane wollte nicht, dass der Test die Stephanie heiratet. Ja, rückblickend betrachtet muss man auch sagen, es war es ja für Test auch nicht wert, weil die Stephanie hat sich ja dann eher den anderen gesucht.
Genau. Ich bin übrigens ganz deiner Meinung, Markus, wenn ich ehrlich bin, natürlich Ken Shamrock der Einzige, der wirklich Charisma hat von den Vieren. Ich glaube, dass aber Olaf, der war ja, hatte ja einen Test so ein bisschen was gesehen. Das hat er mir aber auch noch nie genau richtig erklären können, was er eigentlich einen Test gesehen hat.
Ich fand den durchaus cool damals. Also ich fand es vor allem beeindruckend, dass der als so ein großer Mann so einen Elbow springen konnte. Das war so eine Aktion, die ich gut fand. Das war vielleicht nur eine Aktion, aber ich war damals leicht zu beeindrucken.
Ja, Olaf war ja auch Crush-Fan, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, Crush hatte wenigstens diesen legendären Fokuhila. Test hatte gar nichts. Doch, ja, später mit Kelly bei ECW hatte man nochmal was probiert. Das war deutlich interessanter als das, was man hier gemacht hat. Aber ich finde, der hat einfach null Ausstrahlung gehabt. Der hat immer nur einen Look gehabt, aber ich weiß nicht. Also fast, also wenn der Steve Blackman nicht in dem Match gewesen wäre, dann wäre Test der Mann mit der geringsten Ausstrahlung gewesen.
Das stimmt. Er hat ja dann, um hier weiterzumachen, also er hat dann eben auch Joey Abs ausgeschaltet. Wir bekommen dann nochmal diesen Backstage-Skit, wo Billy Gunn sich bei seiner Masseuse beschwert, was denn mit seinem Hintern los wäre. Es gibt nochmal einen kleineren Werberückblick hier irgendwo. Und dann gibt's auch nochmal, um zu den legendären Promos zu kommen, gibt Test hier nochmal eine Promo von sich. Da merkt man dann schon, dass so Reden nicht unbedingt seine absolute Stärke ist. Der war ja auch damals noch sehr grün, muss man dazu sagen. Aber ja, ne, es war nicht so geil. Aber noch viel besser, Markus, ist das Interviewsegment von Steve Blackman natürlich.
Ich habe mir schon mehrmals über Steve Blackman hier geäußert in Head to Head. Für mich ja der furchtbarste Wrestler mit der wenigsten Ausstrahlung, der jemals auf der ganzen Welt in einen Ring gestiegen ist. Also kein Mensch auf der Welt hat eine geringere Ausstrahlung als Steve Blackman. Der hat hier eine Promo gehalten, also bei Michael Cole, und wollte wohl ein Weapons-Match haben, hat aber irgendwie genuschelt und hat auch nicht in die Kamera geblickt. Vielleicht dachte er auch, das ist die Generalprobe, ich weiß es nicht. Aber ganz merkwürdig. Und ich weiß, ich hab auch hier nur LOL geschrieben tatsächlich. Also
eine ganz wirklich komische Situation. Wirklich seltsame Promo. Er hat das Lions Dan Match, was hier anstehen sollte, also gehypt quasi, oder ja, er hat es nicht gehypt. Er wollte es hypen.
Aber Jackie, ganz ehrlich, du hast mir mehrmals widersprochen, als ich über Steve Blackman hier mich geäußert habe.
Also ich mochte Steve Blackman damals sehr. Ich mochte Steve Blackman damals wirklich sehr.
Der eine mochte Test, der andere mochte Blackman. Was ist mit euch los?
Und ich mag ihn immer noch heutzutage. Ich weiß, dass er nicht viel Charisma hat und ich weiß, dass er im Ring auch jetzt letzten Endes auch vielleicht nicht der Beste war. Aber ich mochte gerade auch so diese Head-Cheese-Zeit, weil er dann auch irgendwie so mit diesem Käsekopf, was ja auch gar nicht zu ihm gepasst hat, da auch malträtiert wurde von einem Al Snow. Ich mochte Steve Blackman schon. Den fand ich cool. Der hatte irgendwie was Besonderes, weil der einfach so seltsam war irgendwie. Ich kann es nicht erklären.
Ja, socially awkward und so. So ein bisschen merkwürdig war schon. Er wollte ja hier, also Shamrock wollte ja einen Lion-Style-Match haben, das war ja so ein bisschen diese Cage-Variante von WWF damals, und dann hat er gesagt, gut, wenn der hier seinen Cage bekommt, dann will ich einen Cage mit Waffen haben. So, zack, bumm, und das war dann die Geschichte daraus. Und ja, Promo war halt nicht besonders toll, aber ist vielleicht auch was, womit man jetzt gar nicht so lange drüber reden muss. Und vielleicht kommen wir da lieber zu einer anderen Promo, die aus heutiger Sicht legendär ist und damals auch große Wellen geschlagen hat und letztlich auch der Grund ist, weshalb der Shaggy überhaupt dieses Datum gewählt hat. Wir sehen, wie The Rock zum Ring kommt. Also der will
die,
eigentlich
die, war das nicht die Blackman-Promo? Ach so.
Ich dachte, beides, das wäre die Mystery Posse war es eigentlich.
Die war ja, es war zum Teil die Steve Blackman-Promo, aber zum Teil war es natürlich das, was jetzt kommen sollte. Der Countdown to the Millennium, das ja wirklich über Wochen, über Monate sogar auch, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das lief. Das lief gefühlt damals sehr, sehr lange. Man war verwundert, man wusste, am Ende des Jahres ist ja das neue Millennium und es gibt ja möglicherweise Computerprobleme und so weiter. Y2K war bekannt als Fachbegriff. Aber dieser Millennium-Countdown, der lief schon im August aus und da war man doch ein bisschen verwundert und gespannt, was passieren sollte.
Genau, und wie gesagt, The Rock kam in den Ring, sollte ja eigentlich hier den guten Big Show nochmal konfrontieren, aber kurz nachdem er hier das Mikrofon geschnappt hat, erschien dann wieder diese Millennium Clock und tickerte runter und dann ertönte eine uns heutzutage sehr bekannte Musik, nämlich die Musik von Chris Jericho, der dann hier den Sprung gewagt hat rüber von der WCW rüber zur WWF und er begrüßt uns dann auch mit Welcome to Raw is Jericho, Shaggy. Und ja, es gibt erstmal hier die Vorstellung und dann eben dieses legendäre Segment, wo auch The Rock ein bisschen über Chris Jericho drüber rockt, um es mal so zu sagen.
Ja, klar hat man hier dann am Ende Jericho vielleicht nicht unbedingt richtig gut aussehen lassen, aber wenn das schon mal eine Promo, Jericho hat, finde ich, schon in seiner Promo auch total überzeugt und hatte ja auch die Massen dahinter sich. Vielleicht wusste wirklich nicht jeder, wer er war, aber das, als dann wirklich Jericho auf dem Titantron damals stand, gab es doch schon einen riesen Pop. Also das war schon ein großer Moment. Es haben ja viele auch damit gerechnet, dass es Jericho ist oder wer dann ab sofort sich auch genannt hat, nicht nur Welcome to aus Jericho, sondern das Y2J war ja dann auch geboren. Ich fand es super und ich mochte die Promo sehr. Ich mochte auch das Zusammenspiel der beiden auf jeden Fall. Jericho brauchte dann ein bisschen, bis er wirklich angekommen ist, aber er hat dann auch funktioniert.
Was ich sehr schön in dieser Promo fand, war, dass direkt dargestellt worden ist, dass Jericho so eine ganz eigene Weltanschauung hat. Weil er sagt so, ich bin jetzt hier, weil, sind wir ehrlich, das Publikum ist mega leise und hat keine Lust mehr, mit dem Produkt zu interagieren. Die Zuschauerzahlen gehen zurück und ich bin der, der euch hier retten kann. Und du guckst halt auf die Quoten so, nee, und die gehen doch alle ab hier wie Schmitz Katze und so weiter und so fort. Ne? Wir haben ja eigentlich gewonnen. Und dann sagt er halt auch so, ich bin euer neues Vorbild und ich werde dafür sorgen, dass ihr auf eure fettigen Füße springt und irgendwie eure dicken Hände aneinander klatscht und ruft, go Jericho, go, go Jericho, go. Und Markus dann natürlich The Rock in seiner Art und Weise, wie er das hier gemacht hat. Ich find's immer noch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Mir macht das Spaß, aber ich glaube, dass The Rock eben, weil er eben so ist wie The Rock, auf der einen Seite ist es eine riesengroße Bühne für Jericho, auf der anderen Seite steht er halt auch irgendwie so ein bisschen doof da, aber das ist trotzdem ein geiler Moment, wie Chris Jericho hier aufschlägt.
Böse Zungen behaupten, Jericho hat heute noch eine komische Weltansicht. Ich dachte aber tatsächlich irgendwie, der ist jetzt der Millennium Man, der Mann aus der Zukunft. Ratings im freien Fall, keine Buy-Rates, Mainstream Acceptance ist nicht vorhanden, Zuschauerreaktionen leise. Ich dachte, der ist direkt aus dem Jahr 2021 hier zurückgereist, um hier eine Promo zu halten. Aber ich sehe das an sich ganz anders als du. tatsächlich. Ich finde, Jericho wurde da super eingeführt. Natürlich hat am Ende The Rock den letzten Lacher. Aber das passt ja auch zum Gimmick von diesem Großmaul Jericho, der sich selber als der Größte sieht, dass der da erstmal auch ein bisschen zurechtgestoßt wird. Aber ich finde schon, dass Jericho da super eingeführt wurde. Ich bin auch generell der Meinung, also wir hatten ja schon viele große Momente hier in unserem Head-to-Head, die rückblickend betrachtet jetzt nicht so gut funktioniert haben. Ich sag nur die X-Invasion zum Beispiel. Aber ich finde, dieses Segment hat die Zeit super überdauert und ich fand das eigentlich rundum gelungen tatsächlich.
Ich mag das auch noch. Ja, ich bin großer Jericho-Fan. Ich habe damals, habe ich irgendwie ein bisschen mehr, dass er direkt ein bisschen höher dargestellt wurde. Ich glaube, das hängt mir bis heute noch hinterher. Ich habe das nicht bis heute nicht verkraftet, dass er irgendwie da nicht sofort diesen riesen Push bekommen hat. Weil ich mag das auch. Und ich mag gerade diese Promo von Jericho da extrem gerne, wie er sich da eben präsentiert. Und das ist einfach, das ist legendär und das ist richtig, richtig gut. Und auch das, wer das noch nicht gesehen hat, das ist auch ein Grund, was man sich unbedingt anschauen sollte. Was man vielleicht nicht unbedingt sich anschauen müsste, wäre dann das nächste Backstage-Segment, wo Bob Holly auf der Suche nach Big Show ist und durch den Backstage-Bereich rennt, Türen aufreißt und jedes Mal fragt, hey, wo ist Big Show? Also, keine Ahnung. Sagt ihm, der Big Shot sucht nach ihm. Und das macht er an jeder Tür und immer denselben Satz. Der Big Shot sucht nach ihm. Shaggy, das war schon ein bisschen albern, oder?
Ja, Holly auch nicht der Beste am Mic letzten Endes und auch der hat es auch Probleme, das so rüberzubringen letzten Endes. Ich fand's lustig, ich hab's gefeiert einfach, weil das so seltsam war. Das macht ja auch keiner so, oder? Das machst du doch auch nicht. Also du gehst ja nicht rum, wenn du jemanden suchst und Tür aufreißen, Big Shot, ne, okay, da, ich bin da, der Big Shot sucht nach ihm. Also das machst du ja nicht, aber ich fand's witzig.
Ich fand's auch gut. Markus, willst du was dazu sagen?
Ihr habt das gut zusammengefasst. Ja, Hardcore Holly war irgendwie schon Kult, finde ich.
Ja, das schon. Wir bekommen noch einen Werbeblock von SummerSlam. Wir bekommen noch mal ein kurzes Backstage-Skit mit Chyna, wie sich ihre Stiefel schnürt, so als Zeichen. Die ist ready, die macht sich bereit für das größte Match ihrer Karriere vielleicht. Und dann bekommen wir im Anschluss aber das angekündigte Hardcore-Match zwischen dem Big Boss Man und dem Road Dogg. Ja, da gibt's auch nicht viel zu sagen, außer vielleicht, dass es mal wieder einen Unprotected Chairshot an den Kopf gibt vom Bossman gegen den Road Dogg und im Anschluss eine Powerbomb durch den Tisch. Und wir haben in der Vergangenheit Tiere in Käfigen gesehen und hier wurde sogar suggeriert, dass mit diesem Käfig zugeschlagen worden ist, Markus.
Ja, der Lance Snow kam in die Halle, hatte so einen Transportkäfig, da war wohl Pepper drin, der Hund, den er damals dem Bossman entwendet hat. Und damit hat er zugeschlagen und dann hat der Road Dogg das Cover erzielt. Das war eigentlich, also ich fand, das Match war nix, der Eingriff war nix, das war von Anfang bis Ende eigentlich gar nix.
Ja, Shaggy.
Das, was Markus gesagt hat, also ich meine, ich mochte die Fehde überhaupt nicht. Ich bin ja ein El Snow-Fan gewesen, den mochte ich sehr. Aber lieber, wenn er mit Head zugeschlagen hat, wenn er hier mit einem kleinen Hundekäfig zugeschlagen hat, dann war das nicht unbedingt mein Ziel. Die Geschichte der beiden mündete ja auch in einem wirklich seltsamen Match, das wissen wir ja alle, also da müssen wir nicht drüber reden. Aber El Snow mochte ich ganz gerne, aber die Geschichte überhaupt nicht.
Sprichst natürlich auf das Canal from Hell an. Natürlich müssen wir darüber reden. Ich bin mir sehr sicher, dass es noch irgendwann in On a Pole kommt oder so.
Naja, ich befürchte es.
Wir machen weiter einfach. Das ist echt auch keine gute Geschichte und wir wissen auch, dass Pepper hinterher zum Burger verbraten wird und all solche Sachen. Schwierig. Backstage-Skit. Big Show und Rock machen sich ebenfalls bereit. Wir kriegen nochmal Werbung für StoneCold.com. Ganz wichtig, geht bitte drauf. Und im nächsten Match haben wir dann Big Show gegen The Rock. Und anfangs The Rock relativ flott dabei und durchaus mit schnellen Aktionen und bringt Big Show hier in Probleme. Aber Big Show kontert dann mit einer Flying Clothesline unter anderem. Bearhug sehen wir, einen Sideslam sehen wir. Das geht auch so lange gut, bis dann auch Holly, also Bob Holly hier eingreift und erstmal von Big Show vom Apron gewischt wird. Das gibt The Rock aber die Gelegenheit für einen Cheap Shot. Danach gibt es einen DDT, den Big Show wunderbar durchrollt in die Mitte des Rings, so dass er wirklich auf den Millimeter genau passend parat liegt für den People's Elbow. Das klappt aber nicht, weil dann greift Jericho noch ein. Es gibt dann eben ein großes Durcheinander und am Ende ist es dann auch Billy Gunn, der sich für seinen Arsch hier rächen möchte und The Rock den Jackhammer verpasst. Also, Markus, das ist jetzt auch, das Match an sich war da, es war okay für das, was es sein wollte, aber es ist vor allem auch wieder Zusammenführung von Fäden in erster Linie.
Es war mir tatsächlich zu much zu diesem Zeitpunkt, was man da zusammengeführt hat. Also, was ich aus diesem Match dann am Ende mitgenommen habe, war, dass wir die Musik von Mr. S gehört haben. Da haben wir auch ein wunderbares 2x4 mal gemacht, Jackie und ich, wo wir die Lyrics uns angeschaut haben.
2x5 sogar.
Ich meine, 2x4 habe ich da geschrieben.
Wir hatten uns sogar mehr Zeit genommen.
Muss ich gleich ausbessern hier mit Notizen. Ja, 2x5, wo wir diese Lyrics uns angeschaut haben. Aber ansonsten, also mir war das wirklich zu viel. Der eine und dann zu viele Geschichten mit dem Eingriff und mit dem Match. Also, und wer ist überhaupt jetzt der Big Shot? Ist der Rock der Big Shot? Ist Hardcore Holly der Big Shot? Ich habe das alles nicht verstanden tatsächlich. Vielleicht bin ich auch zu alt.
Ja, diese Fehde Billy Gunn und The Rock war auch furchtbar.
Wenn man ja, die war furchtbar, aber Billy Gunn hat auch nie wirklich als Single Wrestler funktioniert. Nee. Da hat man ja vieles probiert irgendwie. Man hat einiges in ihm gesehen, aber der hat nie wirklich funktioniert. Das ist auch der Tag Team Wrestler. Mehr war es letzten Endes nicht. Obwohl ich auch ein paar Sachen wirklich muss. Rockabilly fand ich schon ganz witzig, weil den Honky Tonk Man, da freut man sich ja schon, den immer wieder zu sehen.
Willst du aber heute? Der ist ja noch immer teilweise aktiv.
Ja, das ist verrückt eigentlich und sieht auch noch genauso aus wie damals. Also der hat sich auch da nicht so arg verändert, muss man ganz ehrlich sagen. Was ich aber sagen will ist, klar hat man sehr, sehr viel verwoben ineinander, aber ich bin ein großer Fan davon. Das ist ja etwas, was man heutzutage kaum noch macht, dass man so Fäden ineinander irgendwie wirklich ineinander irgendwie strukturiert und die dann auch mehrere Facetten irgendwie zeigen. Das fand ich eigentlich ganz geil, auch in The Rock, der ja auch tatsächlich mehrere Geschichten irgendwie parallel jetzt auch irgendwie laufen hatte. Das war schon cool, das macht schon Spaß, aber dass es dann immer zu Eingriffen führt, das musste man auch nicht unbedingt sehen.
Ich fand es ein bisschen schade, dass dann eben aus dieser Attacke von Jericho da nicht wirklich was geworden ist irgendwo. Wie gesagt, das hat ja ein bisschen gedauert, bis der da wirklich Fuß gefasst hat, aber das war ja so ein bisschen so ein rauer Start auch für Chris Jericho und ansonsten, ja, Billy Gunn und The Rock beim SummerSlam hat The Rock natürlich dann gewonnen, auch das nicht überraschend irgendwo. Man hat ja versucht, Billy Gunn irgendwie auf eine andere Ebene zu hieven, das hat aber für mich auch eher schwierig gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wollen wir erst den Raw Main Event machen oder erst den Nitro Main Event? Was meint ihr Jungs?
Machen wir Raw fertig, würde ich sagen, oder?
Ja, okay. Das Shaggy? Ja, lass uns Raw fertig machen, denn da soll es ja auch noch Eingriffe geben. Also das ist typisch für die Show letzten Endes gewesen, aber hat trotzdem Spaß gemacht.
Genau, dann kommen wir hier Richtung Main Event, weil China macht sich schon mal auf den Weg in den Ring, die ist also uns drei Schritte voraus. Im Main Event bekommen wir das Triple Threat Match zwischen China, Triple H und dem Undertaker. Den Anfang macht allerdings Jesse Ventura, der aber ja nicht irgendwie in offizieller Rolle hier unterwegs ist, sondern der gesellt sich zum Kommentar. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Masse an Securities hier, an Special Securities, auch alle schön mit blauen Hemden, Shaggy, die war schon auffällig, oder?
Ja, das ist schon aufgefallen, weil die nicht so unbedingt aussahen wie so Security, also doch, wie typische Security schon, da sind die Rentner dabei, da sind auch so ein paar andere dabei, die nicht unbedingt so muskulös waren, aber die standen vor dem Publikum, also nicht im Publikum, wie man das auch heute kennt, sondern da, wenn nun Jesse Ventura da ist, als Gouverneur, der braucht dann auch seine Bodyguards, also das kennt man ja heutzutage auch noch, wenn man sich mal mit Politikern trifft.
Yes, und dann kommt China zum Ring, im Anschluss Shawn Michaels, als Special Referee und Shawn Michaels tanzt erstmal China an, so als kleiner Gag am Rande. Und ja, dann Triple H, Undertaker und dann haben wir eben dieses Triple Threat. Und Markus, China ist ja hier wirklich so in der sehr großen Außenseiterrolle, oder? Weil die wird ja erstmal auch so ein bisschen, ich sag mal so, von den Herren der Zunft irgendwie hier so weggewischt, wie so eine lästige Fliege ja auch zu Beginn. Also das Match ist eigentlich Undertaker gegen Triple H.
Ja, genau. Jericho sag ich schon. China hat hier keine große Rolle. Anfangs generell Match selbst gespielt. Ah ja, bei den Zuschauern gab es ein Schild, da stand drauf Die, Aaron, die. Und da möchte ich schon wissen, wer ist Aaron? Und ich hoffe, es geht ihr heute gut. Also das ist schon ein bisschen heftig. Jesse Ventura als Kommentator ist ja auch etwas, das haben wir eigentlich lange Jahre gesehen, also nicht wir, also vielleicht auch die Generation vor uns, hat das ja lange Jahre bei WWE gemacht und der hat so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, er hat ein bisschen gemeckert über das, was er im Ring sah, hat irgendwie auch gesagt, irgendwie das Outfit von HBK, das ist scheiße, also ich werde eine traditionelle Ringuniform tragen, hat er gesagt. Und tatsächlich war das Match selber so ein Einzelmatch, wo sich China lange rausgehalten hat, bis sie dann irgendwann mal so einen Tiefschlag ausgepackt hat gegen beide. Und daraufhin hat sie, glaube ich, den sanftesten Chokeslam vom Undertaker kassiert, den jemals irgendjemand kassiert hat. Also der Undertaker hat sie da quasi hingelegt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass er wirklich so, hat sie hochgehoben und dann im Runterfallen nochmal mit der anderen Hand abgestützt irgendwo. Das war schon ganz niedlich. Es gab vorher auch noch diesen, hat sie ja so einen Top-Rope-Bump quasi nach draußen genommen, wo sie dann eine ganze Zeit lang draußen gewesen ist, während sich Triple H und der Undertaker draußen gebrawlt haben und so. Es gab dann auch im Anschluss so ein kurzes Zeichen der Zusammenarbeit zwischen China und Triple H, das hat aber auch nicht allzu lange geholfen und dann gab es eben diesen angesprochenen Chokeslam. Triple H versucht da abzustauben. Dann, Shaggy, ist es aber so, wir haben angedeutet, es gibt auch wieder jede Menge Run-Ins. Austin ist zurück. Also der Betonblock hat ihn nicht aufgehalten. Auch der Weg zum Krankenhaus nicht, sondern er ist wieder da, sah eigentlich auch ganz fit aus und schnappt sich auch gleich einen Stuhl und sorgt hier für die Entscheidung.
Ja, er kam zurück in die Halle und attackiert mit dem Stuhl, den er sich ja gerade auch Backstage dann nochmal ergriffen und geholt hatte, wo er den einen Mitarbeiter vom Stuhl geworfen hat und schlug einfach dann auf Triple H ein und ja, und das sorgte dann auch für das Ende des Matches und dann auch dadurch legte ja quasi dann China auf Triple H und ja, das sorgte für das Ende und ja, sollte es dann den Main Event geben, China gegen ihn.
Ja, er macht sich doch sehr einfach, oder?
Als ja, okay. Eben. Also so macht das auch ein Face. Das haben wir ja schon ein paar Mal rausgefunden. Ja. So macht man das.
Ja, aber vor allem natürlich hier auch, dass China dann Hunter pinnt. Das ist natürlich dann auch noch so Salz in die Wunden irgendwo. Aber so endet dann hier diese
ganz
Ausgabe
schnell,
von.
Oder? Ist sich aufgefallen, ja. Finde ich. Zack, und dann war schon aus.
Also man war ja schon ziemlich knapp bei der Zeit. Da gab es nicht lang Jubel noch, sondern direkt nach dem Finish relativ wenige Sekunden hat man dann auch die Sendung beendet. Das war das Ende.
Ja, aber so als Main Event, Markus, wie hat das hier für dich funktioniert?
Oh, ja, denke schon funktioniert. Ich fand insofern interessant, dass man eben dann auch so einen kleinen Curveball reingeschmissen hat vor diesem Main Event, der dann am Ende auch ganz anders ausschauen sollte, als das, was man das an diesem Abend dachte. Aber ja, es hat eigentlich schon funktioniert. Prinzipiell, ich meine, das ist dann vielleicht schon das Fazit. Es gab in beiden, also kommt jetzt zwar noch ein Main Event bei WCW, aber ich nehme es jetzt insofern vom WWE schon mal vorweg. Es gab in beiden Match-Sendungen sehr viele Matches, die durch Eingriffe aufgefallen sind. Und irgendwie hat es mich bei WWE aber mehr gestört. Es war mir, was die Eingriffe betrifft, ein bisschen too much.
Boah. Ich finde, man hat hier schon gemerkt, dass dieses übliche Raw-Tempo zu dieser Zeit, das war schon da. Also es war eine unruhige Show irgendwo, es ist immer was passiert. Und klar gab es viele Eingriffe, ne? Aber es war eben auch in Richtung SummerSlam. Das heißt, man wollte da auch wirklich Gas geben in Richtung Großereignis. Ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen. Mich hat es tatsächlich nicht so gestört. Jack, hat dich das so gestört mit den Eingriffen?
Naja, es war schon insgesamt einfach zu viel, weil es in jedem Match Eingriffe gab. Aber wir haben es ja auch am Anfang schon gesagt, das ist ja auch die Attitude-Zeit, da gab es sowas halt häufiger. Ich brauche das nicht in jedem Match. Hier hatte man es wirklich in eigentlich jedem Match da. Aber auch nicht nur bei Raw, man hatte es ja auch bei Nitro.
Ja, aber dann lass uns doch hier vielleicht an der Stelle ganz kurz rüberschalten, Shaggy, oder?
Ja, lass uns rüberschalten.
Vielleicht soll man an der Stelle noch mal ganz kurz erwähnen, wie dann auch tatsächlich der Main Event vom SummerSlam aussah, weil das war natürlich dann Mick Foley, der sich am Ende hier das Title Match noch sichern konnte und der ist ja sogar als Champion dann aus dem SummerSlam rausgegangen.
Ja, der hatte sich zwischenzeitlich dann auch noch mal in einem, ich glaube auch in einem Match gegen China das Recht geholt, dann hat sich aber Triple H irgendwie noch mal zurückgeholt. Final wurde es dann ein Triple Threat Match zwischen Mankind, Triple H und auch Steve Austin.
Genau so war's. Und jetzt aber dann wirklich rüber zum Main Event hier. Und da gab es erstmal eine Menge Überraschungen, was die Entrances angeht. Nicht unbedingt bei den Heels, aber bei den Babyfaces. Und ich muss erstmal fragen, Markus, der Entrance von Goldberg, hast du auch erstmal gestutzt, als du die Musik gehört hast, oder ging das nur mir so?
Also, ich wusste, dass Goldberg damals Crushin' von Megadeth verwendet hat, aber ich hätte mir gedacht, dass man das hier im WWE-Network nicht so präsentiert. Das hat mich sehr gewundert, dass man hier keine Musik drüber gelegt hat, dass das irgendwie offensichtlich, dass man da die Rechte hat. Ich weiß nicht, wie das damals eben abgesprochen war mit der WCW von Seiten von Megadeth, aber das hat mich insofern überrascht. Aber an sich, ich wusste noch, dass der damals die Musik hatte. Sting hat ja wenig später auch Metallica Seek and Destroy genommen.
Ja. Das mochte ich auch sehr gern. Ich fand es extrem ungewohnt, Goldberg mit dieser Musik zu sehen. Das war ja auch nicht so lang, dass der dieses Theme gehabt hat. Und ich habe das irgendwie zwar noch so ganz weit im Hinterkopf gehabt, aber nicht mehr ganz so präsent. Deswegen hat's für mich war es für mich eine kleine Überraschung, sage ich ganz ehrlich. Ich konnte es nicht mehr zeitlich zuordnen in meinem Kopf. Shaggy, und wusstest du noch, dass Hogan dann hier mit American Made und in Gelb-Rot rauskommt?
Ja, es hat sich ja in der Show auch schon angedeutet gehabt. Also klar, war auch schön, dass auch American Made, das hat man ja auch, das wäre eigentlich auch ein cooler Song gewesen, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich fand das schon, klar, sein alter WWE-Song ist, glaube ich, noch ein bisschen emotionaler, ein bisschen legendärer, aber die WCW-Variante seines Entrance-Teams war auch cool, hat auch zu ihm gepasst.
Yes, und er ist natürlich dann hier absolut im Babyface-Modus irgendwo und die Crowd frisst es auch auf, Markus, das muss man auch mal sagen. Die war hier komplett hinter Hogan und die hat die Aktionen, die er dann auch am Anfang gezeigt hat, der hat ja komplett das gegnerische Team aufgemischt hier in kürzester Zeit, hat das ja genossen bis zum geht nicht mehr.
Ja, also zum ersten Mal seit mehr als 3 Jahren wieder Red and Yellow, hat an diesem Abend super funktioniert, aber die Crowd war überhaupt den ganzen Abend hindurch wahnsinnig hot. Und da sind sie nochmal so richtig aus sich rausgegangen. Und ja, das hat auch wirklich sehr gut funktioniert zu dem Zeitpunkt. Und ich fand es damals auch, wenn ich mich so erinnere, ich fand es auch zumindest interessant, weil irgendwie 3 Jahre Hollywood. Und er hat sich ja dann tatsächlich in den Wochen davor auch schon als Babyface präsentiert. Da gab es ja dann diesen eigentlich unfassbaren Double Turn in diesem grauenhaften Match mit Ric Flair. Als die beide in einem Match dann geturnt waren damals, das war Uncensored, das war so furchtbar, aber an sich, finde ich, war das schon, konnte man das zu dem Zeitpunkt nochmal bringen, Red and Yellow, und das mal probieren, obwohl natürlich sich das auch ganz schnell wieder alt angefühlt hat. Aber nichtsdestotrotz, also an diesem Abend hat es funktioniert und überhaupt das Match, das war ja, der Hogan war schon sehr, sehr over. Ich habe aber tatsächlich das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht ging es auch nur mir so, ich finde, der Goldberg war sogar noch eine Spur beliebter.
Ich fand, die waren alle over. Also wie gesagt, die sind ja da alle bejubelt worden bis zum geht nicht mehr. Aber klar, Goldberg vielleicht noch so als homegrown Talent irgendwie, als homegrown Star, vielleicht noch eine Spur drüber. Aber die Reaktionen waren eindeutig. Und ja, das Match an sich, da standen eben auch die Babyfaces für mein Befürhalten zumindest sehr stark im Mittelpunkt, Shaggy. Oder wie hast du es hier gesehen?
Ja, auf jeden Fall hat es sich ja auch so ein bisschen um sie gedreht und die Geschichten. Man muss ja auch sagen, man hat ja auch wirklich die drei Top-Babyfaces gehabt, die hier, die Freunde, die hier zusammen waren auf der einen Seite. Und
Best auch, Friends.
Ja, die Best Friends, die Best Friends.
Die Umarmung hat nur noch gefehlt.
Die Umarmung hat gefehlt. Und auf der anderen Seite ja auch mit Kevin Nash und Sid, zwei große Stars. Und Rick Steiner.
Ja, das war so ein bisschen das Ding irgendwo hier an der ganzen Geschichte. Markus, der Matchverlauf eigentlich nicht so mega interessant, muss man sagen. Klar, am Anfang Hogan dominant, dann haben die Heels irgendwann das Kommando übernommen und irgendwann wird's dann chaotisch zum Ende hin. Und auch da, wir haben einen Exposed Turnbuckle gesehen, wir haben einen Ref-Bump gesehen und Stuhlschläge und so weiter und so fort. Aber vor allem das Wichtige ist hier das Ende, wo dann Hogan ja erstmal Kevin Nash mit dem Stuhl umnietet, der gerade eine Powerbomb gegen Sting zeigen wollte. Dann gibt's einen Scorpion Deathlock und Kevin Nash ist dann ohnmächtig. Das heißt, die Stipulation ist dann hier, dass beide Karrieren bei Road Wild auf dem Spiel stehen. Und ja, das ist dann schon ein großes Ding, weil wie gesagt, das sind ja hier durchaus große Namen. Also die Star Power hier in dem Match ist schon beeindruckend zu dem Zeitpunkt.
Ja, absolut. Also ich nehme an, der Kevin Nash wollte sich auch dann einfach mehr noch auf sein Booking konzentrieren und hat ja das Match auch, darf es verraten, verloren bei Road Wild. Und ja, also konfuses Ende, aber hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hogan hat ja den Stuhl eben dann von Steiner genommen, du hast ja gerade alles wunderbar erklärt. Nash verliert das Bewusstsein, Scott Dickinson bricht das Match im Scorpion ab und eigentlich einer von den wenigen Momenten am Ende von Nitro, wo die Babyfaces standing tall waren, kann ich mich gar nicht, also meistens war sie umgekehrt. Aber ja, da hat man eben diese große Stipulation nochmal für Road Wild ein paar Tage später aus dem Hut gezaubert und auch mit diesem Moment Hogan wieder in Rot-Gelb, wie geht's weiter? Also ich finde schon, dass man da in Richtung Pay-Per-View so nochmal Spannung erzeugen konnte, so mit so einem kleinen Cliffhanger. Das war eigentlich schon eine gute Sache.
Ja, geht mir ganz ähnlich. Also ich weiß, dass also ich fand es jetzt in der Nachschau fand ich es jetzt in Ordnung. Ich weiß aber, dass ich das damals deutlich besser fand, dass mir es damals gut gefallen hat. Und obwohl ich Hogan und Nash damals überdrüssig auch schon so ein bisschen gewesen bin, hat mich das trotzdem noch mal gecatcht, auch eben mit dieser doppelten Karriere-Stipulation da im Hintergrund. Shaggy, wie war das bei dir und wie ist das bei dir?
Ja, ich meine, erstmal der Moment, als Hogan in Rot-Gelb noch mal rauskam, war auch schon cool. Also das darf man auch nicht vergessen. Das hat mich damals auch schon gekickt gehabt. Und ich fand das gar nicht. Ich habe mich natürlich an diese Verbindung irgendwie Sting, Goldberg und Hogan nicht mehr so erinnert, aber ich konnte mich an das Retirement-Match noch erinnern und Kevin Nash war ja dann auch für ein paar Wochen retired, bevor er letzten Endes wiederkam, Ende 99 nochmal. Das war schon okay aufgebaut. Das finde ich, das konnte man auf jeden Fall so machen. Was mir aufgefallen ist übrigens, das haben wir noch gar nicht angesprochen, die Kommentatoren haben ein, zweimal und auch Sting einmal in der Show gesagt, this Sunday. Aber Worldwide war ja diesmal an einem Samstag sogar, yes, in dem Fall. Genau, das war ein kleiner Fehler, der da einige unterlaufen ist. Also es war ja wirklich nur ganz wenige Tage davor. Oh, das war schon okay. Das Match selber, Hogan, der war nicht gut, aber so, ich fand, dieses Retirement hat dem Match nochmal eine gewisse Würze gegeben, wobei wir kennen Retirement-Matches im Wrestling.
Yes, das war ja in alle Richtungen jetzt jedes Retirement-Match oft sehr problematisch. Aber da kommen wir hier mal zum Fazit, Markus. Raw gegen Nitro, wie hast du hier diesen 9. August 1999 gesehen?
Also aus heutiger Sicht haben mir beide Shows eigentlich gut gefallen. Ich fand Nitro überraschend gut, weil ich habe 99 nicht so unterhaltsam in Erinnerung, auch diese Nash-Ära. Vielleicht eben aufgrund der Tatsache, die du gerade schon erwähnt hast, dass man einfach damals vielleicht der Gesichter schon überdrüssig war, der großen Main-Eventer, die man halt schon ewig gesehen hat. Aber jetzt aus heutiger Sicht mit einem frischen Blick, muss ich sagen, hat mir Nitro richtig gut gefallen. Raw war auch gut. Die Promo von Jericho fand ich, wie gesagt, auch heutzutage noch wirklich gut. Und auch der Rest hat bei mir funktioniert. Gut, Jesse Ventura, da musste ich ein bisschen schmunzeln, aber war im Endeffekt war auch völlig in Ordnung. Also es war tatsächlich, muss ich sagen, vielleicht, wenn ich beide Sendungen zusammennehme, eine der wirklich unterhaltsameren Recherchen für diesen Podcast, weil meistens war ja eine Sendung nicht so gut und die andere war ganz gut oder beide waren nix, aber dass eigentlich beide völlig, völlig in Ordnung und gut waren, das kann ich mich selten erinnern und ich finde, das war an diesem Abend für mich jetzt absolut der Fall. Aber wie gesagt, das liegt vielleicht auch dran, dass ich diesen frischen Blick halt nochmal habe und jetzt nicht jede Woche Hogan und Sid und Goldberg und Nash sehe.
Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ich es ja auch ausgesucht habe. Das kann man ja hier am Ende der Episode auch nochmal sagen, dass ich das erste Mal auch was aussuchen durfte. Und einige von uns haben sich ja auch in anderen Episoden von Head to Head auch schon besonders aufgeregt über die Qualität der Shows. Auch da möchte ich jetzt keinen direkt ansprechen. Aber wenn ich immer die Shows ausgesucht habe, da waren wir alle glücklich und sind zufrieden rausgegangen. Und ich glaube, so auch die Hörer.
Ja, und vielleicht lassen wir auch mal die Hörer beim nächsten Mal einfach abstimmen. Wir picken uns irgendwie drei Abende im Monday Night War raus und dann dürfen unsere Hörer mal entscheiden, was wir dann besprechen. Was haltet ihr davon?
Es kommt drauf an, was ihr aussuchen.
Ich will es nur mit den Hörern nicht verscherzen. Bitte stimmt für was Schönes ab.
Ja, wir treffen eine kleine Vorauswahl und dann geben wir das.
Jeder von uns, genau, pass auf, jeder von uns schlägt eine Sendung vor.
Ja.
Und da wird dann abgestimmt.
Das ist doch eine super Idee. Oder? Das finde ich sehr schön. Ich fand übrigens auch, dass das jetzt so in der Konstellation, das waren zwei unterhaltsame Wrestling-Shows. Mir war Nitro wie immer ein bisschen zu lang. Da hätte einiges wegfallen können. Allen voran Dennis Rodman und den Macho Man hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Und auch so ein paar kleinere Geschichten fand ich da ein bisschen fehl am Platz. Aber insgesamt war das schon okay. Und Raw ist für mich wieder super schnell vergangen. Ich finde das unterhaltsam, die Art und Weise, wie man damals die Shows produziert hat. Klar, auch da nicht alles Gold, was glänzt, muss man hier ganz klar so sagen, aber die großen Stories und dann eben auch der Weg Richtung SummerSlam, diese Switches in der Number One Contendership, das mochte ich und das habe ich auch jetzt heute wieder gemerkt, dass mir das gut gefallen hat und ich weiß gar nicht, Markus, möchtest du noch was Abschließendes sagen?
Nein, eigentlich nicht, also wie gesagt, ich habe mir an beide Shows gefallen und war ein schöner Wrestling-Abend in dem Fall, also zwei schöne Wrestling-Abende und bin sehr gespannt, welche Shows wir uns das nächste Mal anschauen werden. Stimmt bitte für mich ab. Ich bin immer sehr gerne bei Headlock zu Gast, möchte auch sehr gerne weiterhin bei Headlock zu Gast sein. Würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn dann die Headlock-Hörerinnen und Hörer dann auch mir ein Gastgeschenk quasi machen. Das wäre nett.
Shaggy, möchtest du noch ein Abschlussplädoyer hier sagen?
Ich glaube, ich habe mir auch schon überlegt, welche Show ich mir rausgesucht habe. Ich weiß noch nicht ganz genau, ich weiß aber nur, aus welchem Zeitraum es sein wird und ich hoffe, dass die Hörer dann auch für mich abstimmen werden, denn ich suche mir eine Zeit aus, als War einstündig war und als Night War es noch gar nicht gab.
Das wird dann die kürzeste Ausgabe von Head to Head, die wir jemals hatten?
Ja, oder wir machen halt einfach dann ganz viel Quatsch drumrum, das wäre ja auch in Ordnung, kommen trotzdem auf die gleiche Länge und das würden wir für euch machen, liebe Hörer.
Naja, wir schauen mal. Ist
das nur Head?
Das heißt dann nur Head.
Headlock Head. Wunderschön. Nee, aber das finde ich eigentlich eine ganz coole Idee. Wir drei suchen uns dann jeder einen Abend aus und dann stellen wir die zur Wahl. Und den Podcast gibt es dann in 2 Monaten, wie wir das immer im Rhythmus halten. Freut euch da drauf. Wir haben ja heute auch hier wieder ordentlich abgerissen mit gut über 2 Stunden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schaut euch auch gerne natürlich die Episoden da auf dem Network an, wenn ihr jetzt motiviert seid. Wie gesagt, beide Ausgaben waren absolut sehenswert. Und in dem Sinne kann ich immer nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören und Dankeschön fürs Dabeisein und fürs Supporten. Und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss. We'll be right back.